Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch und ein besonderes Hallo an unserem, ja, liebsten Zuhörer, unseren Bundeskanzler Friedrich Merz. Friedrich Merz hat ja gesagt, wir Deutschen, wir sollen mehr arbeiten. Ja, wir sollen die Arbeit wieder wertschätzen, wir sollen mehr Spaß an der Arbeit haben. Und wir vom Telestammtisch sagen, das ist ein gutes Credo. Und aus diesem Grund machen wir diese Besprechung nicht zu zweit, nicht zu dritt, nein, zu viert. Denn wir lieben unseren Job und das wollen wir euch hiermit beweisen. Und wir haben uns dafür einen ganz tollen Film, toll in Anführungszeichen, weil wir wissen es doch nicht, wir werden es am Ende des Podcasts erfahren. Wir reden über 28 Years Later. Und wenn ich wir meine, dann meine ich hauptsächlich erstmal mich. Hallo, ich bin erst du. Und dann gibt es noch drei andere Leute, die hier mit von der Partie sind, nämlich einmal den Valentin. Hallo, Valentin.
Memento Amoris. Hallo.
Hallo. Dann der Mann, dem ich gerade eben gesagt habe, dass er gewisse Ähnlichkeit mit David Lynch hat und ich scheine ihn damit sehr fröhlich gemacht zu haben. Hallo, Johannes.
Hi, ich bin heute für die Drecksarbeit zuständig.
Und die Melanie Kali ist auch da. Hallo, Melanie.
Hallo.
Ja, Leute, das wird ein ziemlich voller Podcast, nicht nur, weil wir jetzt so vier Mann hier sind, sondern auch, weil, wie ich finde, es einiges zu besprechen gibt hier jetzt bei 28 Years Later. Alleine, dass dieser Film der dritte Teil ist, aber im Prinzip der erste ist, denn er ist der Startpunkt einer neuen Trilogie. Es ist sogar so weit schon gekommen, dass der zweite Teil, der heißt dann 28 Years Later, The Bone Temple, Regie Naya Da Costa, der ist bereits abgedreht und soll dann im Januar kommen. Jetzt aber erstmal 28 Years Later, erneut von Danny Boyle und Alex Garland, also Boyle, Regie, Garland, das Drehbuch, das haben sie schon vor 23 Jahren beim ersten Teil gemacht. Wurmt es euch auch so, dass der jetzt irgendwie 23 Jahre später rauskommt, nicht 28 Jahre? Das ist doch auch ein bisschen Betrug, oder, Valentin? Hm.
Naja, aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt halt auch nicht so wirklich, wie stark, wie laut der Ruf nach einem weiteren Sequel dann war, dass man sich vielleicht gedacht hat, ja, weitere 5 Jahre müssen wir jetzt nicht noch unbedingt verstreichen lassen. Wir haben halt hier diese Geschichte, die wollen wir erzählen. Ja, es ist doch häufig mal so, dass so ein historisches Datum dann so ein paar Augenblicke, Jahre verpasst wird. Aber
man muss ja auch sagen, sie haben es gut großartig hinbekommen, die Hype-Train losdüsen zu lassen mit dem ersten Trailer, der vor, glaube ich, 6-7 Monaten rauskam. Valentin, ich habe jetzt schon so vernommen, den Trailer hast du gar nicht gesehen, oder?
Nope, okay. Nope.
Ich habe den Trailer alleine beim Fantasy Filmfest, glaube ich, 8-mal gesehen. Einmal hatten sie sogar einen technischen Fehler, haben sie ihn 3-mal hintereinander abgespielt. Das war dann auch ein bisschen zu viel des Guten.
Wow.
Aber trotz allem, ich muss sagen, wenn ich so einen Preis vergeben müsste, der besten und effektivsten Trailer der letzten Jahre, wäre 28 Years Later bei mir recht weit vorne mit dabei. Johannes, hast du den Trailer gesehen? Und wenn ja, hat er dich wirklich heiß gemacht auf den Film?
Aber sowas von, immer wenn ich im Kino war und der Trailer lief, war ich ganz begeistert und ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass er bei mir 3-mal hintereinander gelaufen ist, weil ich finde den so großartig. Also allgemein kann man sagen, weiß ich nicht, einige Trailer in den letzten Jahren werden eher schlecht, aber ich habe gerade das Gefühl, gerade bei Horrorfilmen haben wir immer wieder ganz, ganz großartige Trailer. Also auch wenn wir uns dieses Jahr angucken, ich fand der erste Teaser zu Sinners war fantastisch. Der Trailer zu diesem neuen Projekt, wo Jordan Peele nicht Regie führt, sondern produziert, Him, irgendwie so ein Sporthorror-Ding, keine Ahnung, was da passiert, I don't know, ich habe richtig Bock. Auch der Trailer zu Weapons, also vom Barbarian-Regisseur, der neue Film, Horrorfilm-Trailer können was und der Trailer hat mich begeistert. Auch, also, dass da die ganze Zeit diese historische Aufnahme von diesem Gedicht Boots immer wieder abgespielt wird, ist schon geil.
Melanie, wann hast du den Trailer zum ersten Mal wahrgenommen und du bist ja auch hier die Jüngste in der Runde. Das heißt, du hast vielleicht noch gar keine...
Ist sie nicht die Jüngste, ja, aber ich habe um 2 Jahre noch Vorsprung. Oder sie hat um 2 Jahre Vorsprung.
Okay, dann ist Melanie jetzt
ist wesentlich... Auch nicht. Jetzt habe ich deine ganze Vorlage mal wieder ruiniert.
Normalerweise bin ich immer die
Ja, es tut mir leid, ich bin so in diesem Modus. Melanie, es ist das Küken, sorry. Sorry an euch beide. Aber Melanie, ich weiß zumindest, dass du jetzt... als Vorbereitung vielleicht auch ein bisschen, dass die beiden Vorgänger nachgeholt hast, aber waren die denn schon für dich Thema, als du den Trailer gesehen hast oder hat der Trailer auch mit dafür gesorgt, dass du gesagt hast, okay, bevor ich jetzt diesen 28 Years Later gucke, möchte ich auch die beiden Vorgänger noch nachholen?
Ich glaube, irgendjemand hatte mir das immer wieder auch in den Kommentaren geschrieben. Also ich hatte die, glaube ich, schon irgendwie auf dem Schirm. Aber jetzt, wo natürlich der neue Film kam, war es dann halt weiter oben auf meiner riesigen Watchlist, Prioritätenliste. Ich wollte noch zum Trailer sagen, ich habe den damals auch gesehen bei Release. Und warum sprechen wir eigentlich nicht davon, dass Cillian Murphy dabei ist?
Aber er ist doch nicht dabei. Also es wurde doch immer wieder gesagt, er ist nicht dabei.
Doch, alle dachten wirklich, er wäre dieses Skelett, was im Trailer gesagt
wird. Achso, da kann ich, also ich verstehe, was du meinst, dieses Skelett, das ist ein Kunsthändler, glaube ich. Das wurde relativ schnell aufgelöst, aber es war ein großes Thema. Aber es ist nicht Cillian oder Cillian Murphy, das kann ich euch jetzt schon sagen.
Ja, ich meinte nur, da ist mir das nochmal richtig aufgefallen, weil es gab so viele Memes davon, von wegen, dass es Cillian Murphy ist und alle sind so ausgerastet, von wegen, dass er es wäre.
Der arme Mann, hat der endlich einen Oscar bekommen, trotzdem nichts zu essen. Das ist ja schlimm.
Ja, vor allem Leute sehen so eine Leiche und sind so, oh mein Gott, das ist Cillian Murphy.
Oh mein Gott, das ist Cillian Murphy, der da als Zombie rumläuft. Oh mein Gott.
Ja.
Okay.
Ja, also da ist es mir wirklich nochmal so. Ja, aber ich habe jetzt extra nochmal die Filme geguckt. Ich habe die noch nie gesehen. Ich habe die jetzt extra dafür geguckt. Und ich weiß ja nicht, irgendwie den ersten, ich weiß, Sebastian findet den richtig toll. Mache ich jetzt schon eine Überleitung, oder?
Nein, es ist sehr nett, dass du mich Sebastian nennst. Das irritiert mich nur, aber...
Achso, oder, Entschuldigung.
Ist okay.
Machen wir jetzt eine Überleitung, so wie wir die Filme finden, die da vorliegen, oder?
Achso, ich habe tatsächlich was vor mit euch, aber bevor ich das mache, eine Sache, die zu diesem Franchise, und ich nenne es jetzt nochmal Franchise, weil es jetzt drei Filme sind, eigentlich schon vier, gehört einfach dazu, nämlich eine Diskussion, die ich persönlich verabscheue und die ich gerne gleich zu Beginn ad acta legen möchte, nämlich, sind das Zombies oder sind das Infizierte? Ich sag's euch direkt, es ist mir scheißegal. Leute, ich nenne sie Zombies, ich nenne sie Infizierte, ich nenne sie von mir aus auch gerne Ulf, es ist mir vollkommen egal. Wenn ihr jetzt hier seid und hofft, dass hier eine Branddiskussion entbricht über die Frage, sind das wirklich Zombies oder sind es Infizierte? Da sage ich als Moderator ganz klar, nein, no way. Deswegen, ich gebe euch jetzt hier die Zeit, um eure Meinung kurz zu tun. Sind es Zombies, sind es Infizierte oder ist es euch, wie bei mir, scheißegal. Johannes, dein Take bitte.
Na, das Schöne ist, der neue Film klärt das ja. Mehr sage ich da nicht zu.
Okay.
Ja, da hast du mir jetzt schon das bisschen vorweggenommen, was ich dann auch sagen wollte. Ich möchte es aber auch mal ein bisschen dann noch weiter in blümeranten Worten einkleiden. Ja, letzten Endes sind wir doch alle Menschen und ich glaube, der Film verdeutlicht das auch ganz gut. So die Menschlichkeit auch im hässlichen, vielleicht optisch hässlichen, nicht auf den ersten Blick nicht ganz menschlich ausschauenden auch wahrzunehmen, zu entdecken und zu wertschätzen. Das finde ich.
Gut, Melanie, bitte lass du mich nicht.
Diese Botschaft wird ganz gut vermittelt.
Also es ist mir eigentlich auch scheißegal.
Dankeschön.
Ich habe einen Short von Horrorzeit gesehen, wo sie ganz genau meinte, dass es wirklich Infizierte heißt. Deswegen wäre ich jetzt dabei geblieben, weil ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt schon diese wertvolle Information bekommen habe, dann nutze ich sie auch, aber.
Okay.
Ja. Ich hätte auch so ein Zombie gesagt, weil ich denke halt immer in meinem Kopf, es ist ein Zombie-Film, aber...
Ja, also finde ich gut. Damit haben wir das Thema abgehakt. Gerne, wenn ihr euch beschweren wollt, in die Kommentare oder besucht uns auf Discord. Alle nötigen Informationen dazu im Text bzw. in den Shownotes. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich etwas wissen von euch. Und zwar allgemein, wie steht ihr zu 28 Days Later und Years Later. Und wir sind hier zu viert und wir sind jetzt schon knapp bei ungefähr 9 Minuten, also fast 10. Und deswegen mache ich einfach mal ein bisschen Druck, weil ich darf das, ich bin Moderator und ich mache jetzt einmal Folgendes. Ich werde anfangen und ich werde versuchen, in einer Minute zu erklären, was die Filme für mich bedeuten, was für mich die Stärke der Filme sind und was ich damit sonst irgendwie verbinde. Ja, eine Minute Zeit. Ich habe extra einen kleinen Countdown dafür gebastelt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nur euch unter Druck setze. Nein, ich werde auch mich unter Druck setzen, denn ich wollte eigentlich im Vorfeld was aufschreiben. Überraschung.
Wieso dürfen wir dich nicht unter Druck setzen?
Ich habe es nicht gemacht.
3-1 dann jeweils immer.
Also bitte, ihr seid doch keine Gegner. Also jetzt bin ich aber ein bisschen erbürst. Also wirklich. So. Der Countdown fängt an. Also, ich habe den ersten Teil damals im Kino geguckt und der hat mich wirklich weggeflasht. Alleine der Anfang, wer ihn gesehen hat, weiß, was ich meine. Ich fand die Ästhetik damals unglaublich frisch. Diese Digitaloptik, das war damals was komplett Neues. Nicht komplett neu, aber wirklich in der Breite und Größe auf einer Leinwand habe ich das noch nicht gesehen. Ich fand den Film immer großartig. Ich bleibe auch dabei. Ich muss auch sagen, gerade der Kritikpunkt, dass er am Ende dann arg unrealistisch wird und einiges zu vereinfacht und auch vielleicht teilweise zu fatalistisch ist, fand ich großartig. Ich bin ein Fan von Fatalismus, wenn es gut gemacht ist. Und muss auch sagen, wenn ich das vergleiche mit Corona, finde ich, dass 28 Days Later das gar nicht so falsch gezeichnet hat. Denn wenn man mal guckt, was da passiert und wie schnell das um sich greift, glaube ich, wären wir echt im Arsch. Ansonsten, der zweite Teil hat seine Momente, aber hat mich nie so wirklich bekommen. Deswegen immer so, ja, aber insgesamt muss ich sagen, ich würde mich schon als Fan der Reihe bezeichnen. Hauptsächlich wegen Regisseur Danny Boyle. Das war's von meiner Seite. Genau eine Minute.
Wow.
Hier ich.
Wow. Das hast du doch vorher auch ein paar Mal geübt heute, direkt nachdem wir aus dem Kino gekommen sind.
Noch währenddessen sogar. Habt ihr es nicht gemerkt?
Ja, ich habe da was gefragt. Gehört. Ich habe
was
mit der
neben mir die ganze Zeit gemurmelt.
Ja, ja. Okay, wer möchte als Nächste? Wer möchte sich als Nächstes der Challenge stellen? Ene, mene, mu und raus bis
ja.
Johannes, komm. Sag mal, was du kannst. Moment.
Ich warte auf den Timer.
Ja, der Timer kommt.
Freveligerweise habe ich den ersten Teil nur einmal gesehen. Wo ich mich natürlich am meisten erinnern kann, ist die Augenszene. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine legendäre Szene. Den zweiten Teil habe ich viel, viel häufiger gesehen, weil ich finde, das ist so ein viel launigerer Zombie-Apokalypse-Film, der auch so ein größeres Setting macht. Und mit dem hatte ich immer sehr viel Spaß. Hier im Programmkino liefen jetzt tatsächlich beide Teile nochmal im Kino. Ich habe es aber leider nicht geschafft, beide nochmal zu sehen. Auch wenn die, glaube ich, bald ins Streaming kommen, dann werde ich sie mir vielleicht nochmal zu Gemüte führen. Genau, ansonsten, ich mag Zombie-Filme und ja, also, ne, die Hubschrauber-Szene war auf jeden Fall launig in Teil 2.
Okay, war's das? 42 Sekunden. Also, ich bin ja baff. Das ist ja, Wer möchte jetzt als Nächstes? Wir haben noch Melanie und Valentin übrig. Wer ist?
Kann ruhig.
Du, Melanie? Dann bitte. Ja.
Ich habe dir ja jetzt erst vor kurzem geguckt, deshalb habe ich jetzt nicht so jahrelang, dass die bei mir so gereift sind, die Filme. Aber ich stimme auf jeden Fall, also ich finde den ersten auf jeden Fall besser als den zweiten, auch wenn ich echt sagen muss, ich bin kein Hater des zweiten Films. Ich weiß, viele finden den zweiten Film deutlich schlechter als den ersten, aber ich finde das eigentlich gar nicht so. Also ich konnte dem eigentlich auch viel abgewinnen. Ich finde, beide Filme haben immer wieder Momente gehabt, mindestens einen Moment, da habe ich mich so wegerschrocken, weil da irgendwie so ein Schocker drin war. Das finde ich, haben die immer sehr gut hinbekommen. Also diese Horroraspekte, ich mag generell sehr, sehr gerne Zombie-Filme auch. Ich mag Apokalypse-Filme. Ich finde, die konnten sehr gut diese einzigartige Stimmung davon einfangen. Vor allem der erste konnte das sehr gut. Bei dem zweiten, finde ich, hatte man einfach so ein cooles Experiment gewagt. Von wegen, okay, was passiert, wenn wir jetzt halt eben diese Quarantäne da halt haben und eigentlich alles besser wird. Oh mein Gott.
Das soll die Lizenz sagen, die Zeit
ja,
ist vorbei.
Ja, damit wäre die Apokalypse dann auch hier im Podcast vollzogen worden.
Ja. Aber Melanie, ich lasse dir gerne noch den letzten Satz, den kannst du gerne noch zu Ende führen. Außer die dezenten Explosionen haben dich jetzt zu sehr abgelenkt.
Haben sie, aber ja, ich fand auch immer diese Szene ganz cool, wo London ganz leer war. Also ich finde, das ist so einer der Momente, wo diese Reihe wirklich richtig raussticht, dieser Moment. Der ist so genial.
Auch genial ist der Valentin, der jetzt ohne Probleme hier mal durchcruisen wird und locker noch 20 Sekunden auf der Uhr übrig hat.
Ich bin ja so froh, dass jemand das vor mir geschafft hat, die Uhr zu überreizen. Ja, ich versuche mich ganz schnell zu fassen. Das Zombie-Film-Genre per se ist jetzt nicht so mein allerliebstes Genre, obwohl ich die Postapokalypse eigentlich schon recht gerne mag. Nur mit diesem stumpfen, humanoiden Gegnertyp des Zombies kann ich jetzt persönlich nicht ganz so viel anfangen. Auf die 28 Year, Days, Weeks Later Filme bin ich so gekommen, dass ich, wie wahrscheinlich die meisten so im Moment, sehr neugierig die Nachrichten verfolgt haben, die uns im Moment aus den USA erreichen, mir dann Civil War angesehen habe, den ich sehr gut fand, dann auf den Namen Alex Garland gekommen bin, dann mir die beiden Filme angesehen habe und den ersten doch wirklich recht gut fand. Das meiste wurde ja jetzt schon so gesagt. Ich mag auch diese DV-Kamera-Optik, dieses Grobkönige sehr gerne und vor allem mag ich die gesellschaftskritischen Aspekte, die da dann zum Schluss in dieser Villa hervortreten, oder die militärkritischen Aspekte, die da hervortreten, auch sehr gerne. Beim zweiten kann ich es relativ kurz machen. Ja. aber ich habe auch zum zweiten dann wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Das ist für mich ein Film, der anfangs wirklich ein paar interessante Ansätze verfolgt, dann aber für mich irgendwann in so ein durchschnittliches Geballere, in Düsternis ausartet und ich habe das Gefühl, ich mache mich jetzt mit jedem Satz unbeliebter, wenn ich nicht so ein wahnsinniger Fan von Zombiefilm-Genre bin und ich bin auch nicht so der Fan von so stupidem Geballer in Filmen. Also wenn nur Geballer um des Geballerwillens da ist, dann kann ich damit auch nicht so viel anfangen und ja, deshalb war das für mich in weiten Teilen ein sehr uninteressanter Film, 28 Weeks Later.
Okay. Damit habt ihr jetzt grob eine Landkarte, sag ich mal, wo wir stehen, was die 28 Days Later Filme angeht. Ich würde noch dazu sagen, ich habe schon erwähnt, ich finde Danny Boyle großartig. Ich glaube, es ist einer meiner liebsten Regisseure, auch wenn ich nicht alles gut finde. Aber wenn der halt was macht, bin ich auf jeden Fall immer an der Leine. Und Alex Garland wurde jetzt auch schon ein paar Mal genannt, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und er sagte in einem, ja, ich möchte sagen, Interview, hat er nonchalant bekannt gegeben, er hat sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen von diesem einen Videospiel, wovon es jetzt auch eine Serie gibt, nämlich The Last of Us. Und ich sag mal so, ich habe jetzt die zweite Staffel nicht gesehen, aber ich habe da die Spiele gespielt und ich muss sagen, ja, hat er. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass 28 Years Later jetzt wirkt wie eine 1:1-Kopie von The Last of Us. Vielleicht kann man auch eher sagen, Last of Us ist eine Kopie von 28 Days Later. Johannes, was sagst du dazu?
Finde ich interessant, dass er das gesagt hat, weil ich musste nach dem Film tatsächlich oder auch schon während des Films an anderen Horrorfilm tatsächlich nämlich denken, nämlich an Doomsday von Neil Marshall. Das ist ein völlig wahnwitziger britischer Horrorfilm, der quasi das Zombie-Setting kombiniert mit Mad Max und Braveheart. Und
ist ein schöner Genrefilm, ja.
28 Years Later ist jetzt nicht ganz so wahnwitzig. Aber ich finde ihn auch wahnwitzig.
Ja. Valentin, Melanie, habt ihr während des Schauens öfters mal so wahrgenommen, dass euer Gehirn gesagt hat, du, dass diese eine Szene, diesen einen Moment, diese eine Idee, das haben die doch irgendwo anders hergenommen. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Hattet ihr das?
Das kann ich als, während du noch überlegst, Melanie, das kann ich als jemand, der ja, wie gesagt, das Zombie-Film-Genre jetzt nicht so aktiv verfolgt, ja, und auch dann The Walking Dead weder gespielt, nein, Quatsch, was rede ich denn? The Walking Dead, darum ging es gerade überhaupt nicht, The Last of Us, weder gespielt noch gesehen habe, sind mir da jetzt keinerlei Ähnlichkeiten in den Kopf geschossen, nee.
Ich würde sagen, vielleicht so dieser Aspekt, dass es, damit verrate ich jetzt was, dass es Infizierte gibt, die sich weiterentwickeln. Das ist so ein Aspekt, den The Last of Us, glaube ich, auch aufgemacht hat.
Ja.
Ich muss aber sagen, ich glaube, beim Schauen von 28 Days Later habe ich auch ganz oft ein bisschen an The Last of Us gedacht. Also vielleicht hat 28 Days Later doch irgendwie The Last of Us inspiriert.
Das kann durchaus sein. Ich meine, letztlich, wenn man es zurückführt, ist, glaube ich, die Ursuppe halt dann doch Night of the Living Dead. Von George Romero, muss man sagen. Aber ja, es ist nun mal so, dass wir jetzt ja 28 Jahre nach dem Ausbruch wieder zurück sind in England. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt einen zweiten Teil, 28 Weeks Later. Hattet ihr das Gefühl, dass man den zwingend sehen muss, um hier den Film zu verstehen? Ich hatte mehr das Gefühl, es reicht aus, wenn du den ersten kennst. Und selbst den musst du nicht wirklich kennen, um dich jetzt in dieser Welt zurechtzufühlen. Wie siehst du das, Melanie?
Ich dachte das auch, weil ich habe vorher ein Reel geschrieben und habe dann auch geschrieben, ja, eigentlich muss man eigentlich gar nicht die vorherigen Filme geguckt haben, weil es sind ja immer neue Figuren und neue Geschichten. Es ist natürlich, man braucht natürlich schon so die Randinformationen, was es denn jetzt mit diesem Virus auf hat. Was es mit diesem Virus jetzt
auf sich hat, doch, ja.
Auf sich hat, genau, da hat ein Wort gefehlt. Was es damit auf sich hat und warum zum Beispiel vielleicht auch das französische Militär da ist. Aber am Ende des zweiten Films wurde ja eigentlich noch etwas gezeigt, und zwar, dass der Virus sich ja weltweit, also zumindest in Europa, in Paris ausgebreitet hat. Und das haben die so schnell einfach abgehandelt und gesagt so, ja, ist jetzt egal.
Ein Hoch auf die Texttafel.
Vergessen wir das? Wir sind jetzt wieder trotzdem in Great Britain hier unterwegs. Ja.
Hat dich das gestört, Johannes?
Nö, ich finde es immer gut. Ich finde, er kann alleine stehen. Wenn man die Vorgänger kennt, dann funktioniert das fürs Worldbuilding, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber interessant, oder was heißt interessant, also ich finde es ja gut so, aber spannend wird es dann halt beim nächsten Teil, weil da ist ja bestätigt, dass Cillian Murphy mitspielen wird.
Also aktuell, das ist jetzt mein Stand der Dinge, ist, es wird vermutet, dass er im zweiten Teil einen Gastauftritt hat und dass er einen größeren Part im dritten Teil wohl haben soll. Also das ist jetzt mein letzter Stand der Dinge. Aber gefühlt hat da jeder was anderes zu berichten. Klar ist, dass Cillian Murphy 28 Days Later eine Menge verdankt. Das ist schon so sein Karrieresprungbrett gewesen. Wobei der Film diente auch unter anderem Naomi Harris als Karrieresprungbrett, die dann später Miss Moneypenny wurde und in Oscar-Erfolgen wie Moonlight mitgespielt hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass, also so ging es mir, für mich ist 28 Days oder Years Later kein Film, den ich wirklich massiv mit Cillian Murphy verbinde, auch wenn er die Hauptrolle gespielt hat und auch wenn er es großartig gespielt hat. Für mich war das immer so ein Film, den ich mehr mit diesem Gefühl und dieser Ästhetik verbinde, als jetzt wirklich mit Schauspielern. Deswegen, nichts gegen Mr. Murphy, wäre es mir tatsächlich gar nicht so wichtig, ihn jetzt nochmal wiederzusehen, auch wenn sein Ende, sage ich mal, relativ offen ist im ersten Teil. Valentin, wie siehst du das? Würdest du dich freuen, ihn jetzt wiederzusehen im zweiten und dritten Teil, oder denkst du, der Cillian Murphy, der soll mal weiter seine Atombombe bauen?
Sehr ähnlich sehe ich das eigentlich. Und ich habe das Gefühl, die Hate-Nachrichten auf mich werden einströmen wie sonst was, wenn ich jetzt auch sage, dass ich Oppenheimer, wo er ja die Hauptrolle spielt, nicht ganz so den geilen Film, als so den geilen Film empfand. Ich würde mich jetzt aber nicht beklagen und darüber beschweren, würde er in den kommenden Filmen nochmal auftauchen. Er hat doch schon eine gewisse Präsenz irgendwie im ersten Film, so, dass er diesen, ja, am Anfang dieses leicht verwirrte und wie er da durch die Straßen streift, mit seinem doch relativ bemerkenswert einzigartigen Gesicht irgendwie so. Also das ist jetzt kein Gesicht, was irgendwie so untergeht und über das ich mich dann auch freuen würde, wenn es in den nächsten Film dann nochmal auftauchen würde. Also ja, ich bin für alles offen, was Cillian Murphy so angeht.
Johannes, pflichtest du bei oder sagst du, ohne Cillian Murphy will ich nie wieder einen 28 Days Later Film sehen?
Nö, ich brauchte nicht. Ich habe Oppenheimer nicht mal gesehen. So nämlich. Also ich habe.
Das kreide ich dir nicht an, Johannes.
Nö, aber ich kann jetzt schön sagen, dass ich an den Nolan-Filmen aktuell überhaupt nicht interessiert bin.
Beschwerden über Johannes mit dem Eintrag Johannes nervt info@telemino-stammtisch.de. Dankeschön. Hier sammeln noch. Melanie, wie noch deine Meinung zum Cillian Murphy in möglichen Sequels?
Ich dachte gerade, deine Meinung zu Oppenheimer. Okay. Nee. Ist eigentlich irgendwie, also ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, ihn zu sehen, weil ich ihn mag als Schauspieler, aber es ist jetzt auch kein Muss. Ich fände es halt interessant, was sie mit seiner Figur erzählen würden. Also das würde mich irgendwie schon interessieren, was jetzt mit ihm passiert ist.
Tatsächlich, ja.
Aber es muss halt, es wäre halt nice to have, aber es muss nicht unbedingt sein.
Würde mich halt mehr interessieren, was aus Hannah geworden ist, das der einen Überlebenden da. Aber gut, ich möchte den nicht abschweifen. Wir haben nämlich noch richtig viel auf dem Zettel. Ich habe richtig viel auf dem Zettel. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, worum geht's eigentlich in dem Film? Man kann, glaube ich, grob sagen, es im Anfang des Films zumindest steht im Fokus eine kleine Insel, die hat halt eben überlebt. Die hat so ein, ich nenne es mal so ein Steg zum Festland und dann gehen die halt rüber und machen da ein paar Sachen und haben sehr strikte Regeln. Und am Anfang des Films, ich kürze das mal ganz grob ab, geht es darum, dass ein Vater namens Jamie, gespielt von Aaron Taylor Johnson, mit seinem, ich glaube, 12-jährigen Sohn Spike eine Tour macht aufs Festland, während die Mutter zu Hause ist und krank ist. Das ist so der Anfang des Films und ich sage mal so, sichere Insel verlassen, um aufs Festland zu gehen, keine gute Idee. Also, ich möchte mal so viel sagen, der ganze Film gibt sich nicht besonders viel Mühe, seine Bedrohung geheim zu halten. Also es ist relativ klar, sobald ihr diesen einen Fuß aufs Festland setzt, geht der Ärger los. Aber seien wir ehrlich, das wollen wir doch alle sehen. Auf der anderen Seite, es wäre doch mal schön, so einen Zombie-Film zu sehen, wo einfach alles herrlich ist und nichts schief läuft, oder?
Das dachte ich mir auch so. Ich dachte mir so, ach, wie schön, ja. Einfach eine Community, alle sind glücklich, ja. Da haben die ein paar Kids und dann dachte ich so, oh, warte mal, es muss da jetzt irgendwas passieren.
Ja, ja. Ich komme gleich mal, also ich würde damit gerne den Punkt Synopsis auch abhaken, weil es passiert recht viel in dem Film, aber wir werden das so nach und nach, glaube ich, entblättern und wir werden auch am Ende des Podcasts nochmal einen Spoiler-Part dranhängen, um dann wirklich die ganz krassen Sachen zu besprechen. Ich mochte den Film wirklich gerne, sehr gerne sogar. Ich habe ein kleines Problem mit dem Film gehabt. Ich fand, er hatte Probleme, seinen Fokus zu finden. Am Anfang kommt das Opening, darüber würde ich dann gleich gerne mit euch reden. Und wenn es dann richtig losgeht nach dem Opening, dachte ich, okay, das ist jetzt also den Weg, den sie gehen. Dann switchen sie aber und so, okay, das ist der Weg, den er geht. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film erst so nach grob nach der Hälfte und nach über einer Stunde so wirklich mir klar gemacht hat, pass auf, Junge, das ist jetzt die Geschichte, darum geht es eigentlich. Und das ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich elegant und hat auch dafür gesorgt, dass ich bei ein paar Szenen auch das Gefühl hatte, ich verstehe nicht, warum ich mir das jetzt gerade ansehe. Melanie, du nix, das heißt, du gibst mir recht und deswegen frage ich dich einfach, obwohl ich deine Antwort kenne, wie siehst du das?
Ich glaube, das ist für mich wirklich der größte Knackpunkt an dem Film, der ist erzählerisch einfach nicht so gut. Also ich stimme dir zu, er weiß irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, er weiß gar nicht so richtig, was er erzählen will oder er möchte einfach zu viel erzählen. Oder er möchte zu viel zeigen, weil irgendwie er macht so viele verschiedene Themen auf und zeigt so viele unterschiedliche Sachen und auch die Art und Weise, wann was erzählt wird und wann wieder irgendwas rausgenommen wird, das ist irgendwie ein bisschen wirr. Und da hätte, also ich glaube, da wäre irgendwie so ein guter, klarer, roter Faden ganz gut gewesen. Und ich finde, man merkt auch sehr, dass dieser Film versucht, auf eine Fortsetzung aufzubauen.
Ja, also über das Ende reden wir dann auch gleich nochmal, aber das waren schon sehr interessante Punkte. Valentin, hast du noch irgendetwas hinzuzufügen oder hast du vielleicht eine ganz andere Erkenntnis?
Also ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter die ganze Zeit am Nicken bin, dann tut mir gleich irgendwann die ganze Zeit der Nacken ganz schön weh. Ich würde da jetzt jeden Punkt eigentlich unterschreiben und noch ein paar dicke Ausrufezeichen hintersetzen. Den Anfang, den mochte ich leider überhaupt nicht. Der ist noch mal viel losgelöster als so manche Sequenzen des Films von seiner eigentlichen Handlung. Aber der Anfang, finde ich, hatte mit gar nichts.
Kurz Frage, ich muss nachfragen. Meinst du jetzt, ja? Ist das Opening den Prolog oder den Anfang jetzt auf der Insel? Weil
die ersten Szenen.
Weil dann lass uns das bitte ausklammern, weil da reden wir gleich nochmal separat drüber. Ja?
Okay. Okay, ich wollte es nur mal so im
Du bist Proben da nicht allein.
Loswerden? ja, hatte ich auch schon gehört. So, und wie es dann losgeht, die eigentliche Handlung, wie die dann ins Rollen kommt. Ja, vom Ansatz her nicht schlecht. Auch schön, dass es so die ganze Zeit ein bisschen mysteriös gehalten wird, dass es so abgeschieden ist. Ich mag es eigentlich so Geschichten auch, die in so Isolation spielen, wie es dann da ja auch der Fall ist. Und dass das Worldbuilding dann ja auch in dem Sinne stattfindet, dass man dieser Gemeinschaft auch so ein bisschen was Primitives so entnehmen kann. Dann, wenn es dann mit dem Sohn da auf sein Abenteuer geht, dann durchqueren sie da so einen großen Platz und dann sieht man so ein bisschen, also so richtig mit fließendem Wasser läuft das hier noch nicht so richtig und ja, es wirkt alles nur so ein bisschen grobschlächtig, die ganze wie Wirtschaft, wenn man das so bezeichnen mag, oder halt wie die Leute dort überleben, das ist halt noch nicht so richtig ganz ausgereift. Auch nachdem das Militär eingegriffen hat und überhaupt sich einiges getan hat seit dem Beginn der Krise, des Virus. Ja, und dann, wenn es dann sich weiter weg fortbewegt von diesem Dorf, dann gibt es für mich wirklich so ein paar Momente, die kann ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt beschreiben
vielleicht,
soll. Und
vielleicht kommen wir ja noch drauf. Also, ne?
Ja.
Würde jetzt gerne mal den Ball abgeben, weil ich finde es immer spannend mit Johannes zu casten. Ich denke jedes Mal, okay, ich kann ihn lesen, ich weiß jetzt, was kommt, aber ich bin tatsächlich jetzt gerade sehr, also gespannt, weil er hatte so ein paar Regungen, wo ich sage, okay, er sieht es anders und dann hat er wieder so Regungen, wo ich sage, okay, er sieht es genauso. Deswegen bin ich sehr gespannt. Johannes, die erzählerische Qualität von 28 Years Later, was sagst du dazu?
Also ich würde Melanie zustimmen, dass man merkt, dass der Film auf eine Fortsetzung bzw. zwei Fortsetzungen schielt. Bei allem anderen würde ich euch völlig widersprechen und ihr habt mir liegt völlig falsch. Weil die große Qualität dieses Films ist es, dass der tonal
endlich
so uneben ist. Das ist ein völlig obskurer Mix, der mal super ernst ist. Also genau das ist, was man quasi aus den aus den Vorgängern erwartet. Dann aber immer wieder so exploitative Momente da reinbringt, so Comedy reinbringt, so kuriose, mysteriöse Elemente. Also alles, was mit Ralph Fiennes Figur zu tun hat, ist ja, das wird wahrscheinlich in späteren Teilen dann nochmal weiter aufgegriffen. Und das ist doch super interessant, weil so einen Zombie-Film haben wir doch noch nicht gesehen. Wir haben jetzt seit Jahrzehnten alle möglichen Varianten von Zombie- und infizierten Filmen, die mal ernst sind, die mal Comedy sind, die unterschiedliche Ansätze versucht haben. Und da bin ich doch froh, dass das hier kein Film ist, denn einfach nochmal eine, gut, natürlich sind die Jahre, die vergangen sind, ist was Neues, aber sorry auch, wir hatten wie viele Staffeln Walking Dead und XYZ, so viele Spin-Off-Serien, da brauche ich doch nicht nochmal so einen ernsten Zombie-Film, der quasi Business as usual macht, sondern hier wirklich ganz viel reinbringt und so sprunghaft ist, wie es auch in dieser Welt ist. Also wie es Spike wird halt, also lebt halt und ist aufgewachsen auf dieser Insel wahrscheinlich und kommt dann da runter auf dem Festland und wird mit ganz unterschiedlichen Einwürfen und Eindrücken konfrontiert, die mal so sind und die mal so sind. Also ich muss sagen, ich finde, das ist das vielleicht sogar das Beste am Film.
Also ich gebe dir schon recht, dass der Film schon ein paar Sachen anders macht, aber das bedeutet ja nicht, dass er dann trotzdem so, ich nenne es mal so, unelegant sein muss. Also auch, also er kann ja trotzdem eine Erzählung haben, die sich trotzdem fließend anfühlt und diese sprunghafte, ja,
nein.
Nee, das, da muss ich sagen, ich hätte halt gerne, ich möchte mich halt auch gerne um die Figuren kümmern, aber das kann ich nicht, wenn mir gefühlt nach einer halben Stunde irgendwelche Figuren wieder vorgesetzt werden, die neu sind. Nicht falsch verstehen, ich mag auch die Rigorosität, mit der der Film zu Werke geht, dass er auch mal sagt so, ach, du magst diese Figur, fick dich, tschüss. Ne? ich habe ein böses Wort gesagt, möchte mich dafür entschuldigen, aber...
Betreffende Figur mochte ich nun allerdings auch überhaupt nicht.
Also ich finde...
Deshalb war ich ganz froh, als sie dann
verstorben ist. Ich finde es halt auch wichtig, ich verstehe diesen Punkt oft, dass man Leute, dass Leute sagen, die Figur ist mir nicht sympathisch genug oder jetzt kommt dieser Überbegriff so, diese Figur ist mir als Identifikationspunkt oder Figur nicht gut genug. Ist mir vollkommen egal, eine Figur muss interessant sein. Wenn eine Figur interessant ist, dann gucke ich mir auch die größten Arschlöcher an. Das ist einfach so. Und da muss ich sagen, fehlt mir auch ein bisschen was bei 28 Years Later. Aber Melanie, du wolltest, glaube ich, noch was zu Johannes falscher Meinung sagen.
Nee, also ich finde, zum Teil stimmt sie auch.
Ach Melanie, also, funktioniert das hier nicht, Kind.
Nee, also das Ding ist, ich stimme dir zu, Stu, dass ich trotzdem finde, die Erzählung hätte runder sein können.
Ja.
Aber ich stimme auch Johannes zu, dass ich die Comedy-Aspekte in diesem Film oder auch dieses Obscure mit Ralph Fiennes Figur total mochte.
Das, also, darum geht's nicht. Das mochte ich halt eben auch. Aber wie er dort hinkommt, das hat mir nicht gefallen. Ich fand's super, dass der Film halt auch irgendwie ein paar lustige Elemente, nicht falsch stehen, das ist keine Komödie. Das sind keine Szenen, wo ich jetzt so Stunden, Minuten lang gelacht habe oder so, ne? Auf gar keinen Fall. Ich mochte auch, dass der so exploitativ gewesen ist. Es gab einen Moment, wo ich dachte, boah, Ralph Fiennes Figur, die wäre super im Predator-Universum. Der wüsste, wie man mit den Leuten umgeht. Das sagte ich mir, ja. Das gebe ich ihm alles. Es geht mir mehr um das, für mich die Problematik, wie der Film zu diesen Momenten hinkommt. Die Momente an sich sind super fein. Wirklich, super. Gar keine Frage, aber halt eben der Weg dorthin. Und damit der arme Valentin sich jetzt hier komplett ausgestoßen fühlt, würde ich noch eine andere Sache an...
Tue ich doch schon längst.
Ja, sei ein Mann. Sei endlich mein Mann. So, eine Sache,
ja,
wo ich auch enttäuscht war, und keine Panik, ich werde gleich über sehr viele positive Dinge noch reden, aber wovon ich wirklich enttäuscht war, und das liegt aber auch, das ist auch das Problem der Erwartungshaltung. Ich fand das Opening total öde. Also, das ist sehr kurz, und wenn man einen der Vorgänger gesehen hat, weiß man, was passiert. Aber irgendwie ging mir das zu schnell. Also er ist ja auch wirklich sehr rigoros, Stichwort Kinder. Aber wenn ich das vergleiche mit den Openings vom ersten Teil, okay, der ist jetzt auch wirklich ganz woanders gelagert qualitativ. Aber auch das Opening vom zweiten Teil, da war mir dieses Opening, das war so, ja, hier ist das Opening, Teletubbies, zack, 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 zack. Und dann war's das. Und das ist natürlich, wie ich schon sagte, eine Erwartung, die ich mir selbst auch aufgebaut habe. Aber seid mal ganz ehrlich, ja, ganz ehrlich mal. Es war schon irgendwie, das Opening war gut, aber es war nicht geil. Johannes, du kannst mir jetzt widersprechen.
Bedingt. Och, Johannes. Ich war super irritiert von dem Opening, weil ich muss sagen, das hat für mich auch so als ernstes Opening nicht wirklich funktioniert. Ich fand, das war irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Schauspiel lag, das hatte so eine unfreiwillige Komik. Und das konnte ich erst nicht einordnen. Aber ich finde, wenn man den ganzen Film gesehen hat, passt das schon sehr gut. Und man muss natürlich sagen, das ist jetzt kein Spoiler, das wird nochmal relevant. Nicht nur in dem Film wahrscheinlich, sondern auch in späteren Filmen. Und hätte ich das gebraucht? Nö. Aber um tonal so einen schrägen Mix zu bekommen, fand ich das gut. Ja.
Noch eine Frage, bevor ich dann an Valentin abgebe. Johannes, dein favorisiertes Teletubby, bitte.
Ja, natürlich der Rote.
Allein, dass du ihn der Rote nennst, sagt ja schon mal viel
aus. Ach, vor allem, stimmt, es ist, glaube ich, Po. Und ich glaube, Po ist sogar eine Dame, ne? Ich weiß es, je nachdem, wie Gender bei den Teletubbies relevant ist, aber Team Po.
Okay. Timo,
welche Überraschung.
Valentin, deine Meinung zum Opening und auch gerne dein Lieblings-Teletubby hinterher.
Ja, dazu werde ich bestimmt auch noch was sagen können. Wie lautete gerade deine These, der Anfang sei zwar gut, aber nicht geil? Sehr schön formuliert. So bin aber ich. Dem bin muss ich dann für mich auch tatsächlich widersprechen. Ich fand den noch nicht mal gut. Ich fand den, das ist auch dann ein Punkt, der sich über den ganzen Film zieht, den die Vorgänger zwar auch in sich tragen, aber bei weitem nicht so heftig, wie ich finde. Ein viel zu schneller Schnitt, den dieser Film hat. Es gibt Schnitte, da weiß man irgendwann nicht mehr richtig, wo fließt das Blut jetzt hin, aus welchem Körper kommt das. Es wird dann im weiteren Verlauf ein einziges Schnittgewitter, was man, finde ich, dann in manchen Szenen, um die Hektik und die Anspannung und um die Action zu unterstreichen, dann schon als Stilmittel so einsetzen kann. Aber das wird viel zu häufig gemacht. Am Anfang wird es dann schon direkt gemacht und ich dachte mir, was ist hier los? So, dann Stichwort Teletubbies. Ich habe die als Kind fürchte ich nicht gesehen und kann mir jetzt keinen Favoriten auspicken. Ich würde einfach mal sagen, ich neige nicht zur Diskriminierung und habe alle gleich lieb. Egal, wie viele es jetzt von denen überhaupt gibt und wie die heißen. Aber das hat für mich auch einfach vom Alter der Kinder her überhaupt nicht gepasst.
Naja, wobei, da muss man, also, da muss man auch mal den Film in Schutz
nehmen. Das waren doch Grundschüler zum
Beispiel. Ja, ganz ehrlich, die wurden halt da geparkt, weil die Eltern was anderes vorhat. Ich glaube, die Eltern war es scheißegal, was die gucken, die sollten halt nur abgelenkt werden. Also, den Punkt finde ich jetzt nicht so.
Ja, aber das hat für mich, also, das sollte es, ich habe es natürlich verstanden, es sollte einen starken Kontrast bilden zu der Bedrohung von außen, ja, und hier im Inneren ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und guck mal, wir machen hier die alten Serien noch an und irgendwie ist es alles ganz kuschelig, aber es wirkte irgendwie so gewollt, albern, dümmlich als Kontrast dann zu der ernsten Bedrohung für mich. Und da dachte ich mir so, oh nee, das ist aber jetzt wirklich
das ich, das,
mit dem Holz.
Das finde ich aber ganz interessant, weil etabliert. Ich finde halt, die Teletubbies das nicht irgendwie das, ja, nicht lustig oder so. Ich finde gerade den Kontrast halt stark. Du hast halt dieses Unschuldige, diese Kinder und diese Kindersendung und dann kommt halt
da wieder
dieses
mit.
Bäm, also diese Bedrohung, ja. Und diese Bedrohung, das wissen wir halt, macht ja auch keine Gefangenen. Und das finde ich schon ist effektiv, aber ich, für meinen Geschmack, glaube ich, der Aufbau hätte vielleicht ein bisschen, da hätte noch ein paar Minuten mehr reingehen können, weil wir auch nicht so wirklich sehen, was da jetzt in dem Haus oder außerhalb des Zimmers passiert. Wie gesagt, gut, aber nicht geil wäre mein Fazit. Aber Melanie, ich habe dich mal wieder hier nicht reden lassen. Es tut mir leid.
Nee, ich finde es nur so interessant, also was Valentin meinte mit dem Schnitt, weil ich finde tatsächlich vom Schnitt her ist das mitunter, also ich fand den Film angenehmer als die anderen. Weil ich fand eigentlich auch der zweite war sehr zerschnitten. Und ich mochte diese Filme, also was ich bei den Filmen immer sehr schwierig fand, ist, ich fand sie immer anstrengend zu gucken von ihrer Stilart her. Also beim ersten, finde ich, ist es noch sehr künstlerisch. Beim zweiten fand ich es aber zum Teil einfach sehr anstrengend. Und hier fand ich es eigentlich sogar angenehmer. Und ich fand es sogar manchmal cool, zum Beispiel, wenn man einen Pfeil abgeschossen hat, dass man da dann plötzlich einen anderen Schnitt reingebracht hat. Das fand ich eigentlich sehr cool.
Also ich... Das mochte ich auch.
Ich muss halt sagen, ich bin da, was die Idee. Schnittästhetik angeht, bin ich komplett konträr. Also ich fand den großartig montiert. Also jede Szene hatte für mich einen Grund. Jede Szene hat, oder jede Einstellung hat was ausgelöst. Diese Irritation fand ich halt eben auch wichtig. Dadurch, dass ich halt teilweise nicht wusste, wo ist jetzt der Zombie, ich wusste immer, er ist ungefähr in der Nähe, dadurch kam diese Bedrohung auch noch ein bisschen weiter heraus. Und auch wie halt eben der Kameramann Anthony Dodd Mantle, der auch schon den ersten Teil mit Boyle gemacht hat, die finden halt auch so richtig tolle Perspektiven. Es gibt so eine Perspektive, da hoppt so ein Zombie so auf dem Waldboden und die Kamera ist so auf dem Rücken und großartig.
Ja.
Und das waren so Momente, die haben mich halt wirklich irritiert. Und ich finde, aus meinem persönlichen Gusto heraus, wenn mich ein Film auf eine gute Weise irritiert, dann erhöht das für mich den Horrorfaktor erst recht. Der Film ist zerschnitten, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt einen Film sehe wie Taken 3 oder so. Johannes, wie siehst du es denn?
Erstmal müssen wir natürlich noch ergänzen, es sind Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po, aber die beste ist eigentlich Nono, der Staubsauger. Denn Nono ist cooler als die
Teletubbies. Ich möchte nicht gestört werden, wenn ich mit Nono mein Zimmer staubsauge, ja.
Das war jetzt auch ein Irritationsmoment. Bingo. Sehr gut, Stu. Ich fand den Film auch unglaublich, also formal unglaublich anstrengend und belastend und schräg. Und das ist unglaublich cool. Also es gab ja auch vorher so Making-of-Sequenzen, dass sie irgendwie so einen Ring gebastelt haben, wo irgendwie 20 iPhones drauf waren. Die haben den Film ja mit dem iPhone gedreht. Und dass sie dann quasi die gleiche Szene aus mehreren Blickwinkel gefilmt haben. Und das war gerade bei den Zombie-Kills immer wieder der Fall. Das hat Melanie ja angesprochen. Und fand ich richtig spannend. Ich muss auch sagen, teilweise sah der Film unglaublich hässlich aus, wenn dann auch was so die, manchmal ist das Bild unscharf, manchmal ist die, gibt's ganz offensichtliche CGI. Also ich denke da an so einen Nachthimmel, der, was so Nordlichter angeht, dass da wirklich, ich fand das nicht schön und das zieht sich immer wieder so durch, dass einige Sachen irgendwie irritierend toll, irritierend nicht gut aussehen. Fand ich großartig. Das ist ein schneller Schnitt, der ja nichts kaschieren soll. Das ist ja ein schneller Schnitt, der auch die Überforderung von Spike darstellt. Diese Bedrohung in diesem Szenario. Also, ich fand das auch ganz, ganz großartig in Taken 3. Ja, also, nein.
Ich sag mal so, Liam Neeson hätte mit den Zombies 3 Sekunden mehr das Problem gegessen, aber er war ja gerade in Paris. Er hatte keine Zeit.
Ja, und mal Glück sehen, was er dann demnächst so in Naked Gun veranstaltet.
Ich glaube, das ist ein anderes Kaliberfilm als dieser hier. Ich hoffe es zumindest. Okay, lass uns mal ein bisschen über die Besetzung schnacken. Wir haben natürlich Aaron Taylor-Johnson, der für den Film super geeignet ist, denn der ist ja Kraven the Hunter. Das heißt, der macht ja mit Zombies kurzen Prozess. Ne? Dann haben wir die, wie ich finde, immer großartige Judy Comer. Und wir haben natürlich Ralph Fiennes. Das sind nur 3 Namen, wahrscheinlich die bekanntesten. Ich muss sagen, Aaron Taylor-Johnson, ich habe nichts gegen den. Ich finde, der macht eigentlich immer einen guten Job. Ich würde ihn jetzt niemals als mein Lieblingsschauspieler oder Darsteller bezeichnen. Jodie Comer ist großartig. Ich mochte auch den Darsteller von Spike. Das war auch seine erste größere Rolle, wie ich jetzt vernommen habe. Von daher, von meiner Seite bekommt der Film von der darstellerischen Ebene, kriegt er von mir einen Daumen hoch. Das war alles sehr, sehr gut. Johannes, deine Meinung bitte zum Cast.
Zustimmung. Ich finde, die machen das alle sehr, sehr gut. Alfie Williams ist ja der Hauptdarsteller, würde ich sagen, oder er wird der Hauptdarsteller, können wir wahrscheinlich am Anfang darüber diskutieren, ob man am Anfang vielleicht so ein bisschen die Vaterperspektive auch einnimmt. Und also dafür, dass es seine erste große Rolle war, ganz, ganz großartig. Und auch die anderen, Aaron Taylor-Jones ist halt nicht sonderlich sympathisch in der Rolle, soll er halt auch nicht sein. Jodie Comer hat mir so ein bisschen zu sehr, aber es liegt an der Rolle, also die ist halt sehr auf diese leidende Figur halt. Die spielt sie halt und die Rolle gibt dann zwischendrin mal ein bisschen mehr her. Und Ralph Fiennes ist halt funny, ne? Also das ist so ein, das hätte auch, ich bin gerade überlegen, wer noch so Overtop-Performance, das hätte auch irgendwie so ein Auftritt von, weiß ich nicht, Christian Bale sein können in so einer schrägen Rolle. Also das passt halt irgendwie nicht rein und er ownt das auf jeden Fall.
Valentin, bitte.
Ja, also großartig, was am Cast auszusetzen, habe ich jetzt eigentlich auch nicht. Es ist ja ganz interessant, ich würde mal sagen, Ralph Fiennes ist schon so der allerbekannteste Name jetzt von all denen, die dort auftauchen. Und ich würde mal sagen, Aaron Taylor-Johnson hat vielleicht so der zweitbekannteste. Dafür taucht er dann ja, also Aaron Taylor-Johnson, ja nicht so wahnsinnig viel auf im Film, sondern der Fokus liegt halt mehr auf dem Jungen, den man jetzt aus nicht allzu viel mehr kannte. Das macht sein Darsteller, dessen Name ich hier auch natürlich stehen habe, es sei denn, der wird mir jetzt von euch direkt reingeworfen. Alfie Williams, ja, wurde gerade auch schon gesagt, fand ich eigentlich auch richtig gut. So, also der macht auch einen schönen Wandel durch. Was so seine Bogenschützen-Skills angeht, das fand ich manchmal ein bisschen, es geht jetzt aber doch irgendwie schnell von 0 auf 100. Aber so gerade, wenn dann das emotionale Spiel mit der Mutter da hineinkommt, dann fand ich das mit die stärksten Szenen. Ja, das hat richtig gut funktioniert. Dann auch im Zusammenspiel mit Ralph Fiennes, der eigentlich fast, also ich kenne keinen Film, wo der schlecht spielt.
Melanie, deine große Stunde, jetzt was zu sagen über die Schauspieler, Schauspielerin von 28 Years Later.
Ich habe das Gefühl, ich sage jetzt nichts groß Neues. Also Alfie Williams als Spike fand ich auch wirklich, wirklich gut. Also der ist ja, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der ist wahrscheinlich auch noch sehr, sehr jung.
Ich glaube, er ist im Film 12, meine ich, würde einmal gesagt.
Ja, aber wie alt er in echt ist, weiß, also keine 14. Ahnung.
14.
14, ja, das ist, also ich finde, der spielt wirklich großartig für so ein junges Kid. Ja. Okay, ich meine, er ist jetzt auch nicht jung, er ist jetzt nicht 7, aber das trotzdem finde ich sehr, sehr gut. Jodie Comer kenne ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe noch keinen Film mit ihr gesehen. Deswegen, aber sie hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und Aaron, ich will die ganze Zeit bei Aaron Taylor Johnson Aaron Taylor Joy sagen, aber das ist nicht richtig.
Irgendwann.
Den finde ich immer cool zu sehen. Irgendwann, vielleicht wird er erst irgendwann.
Wer lieber Erin, hättest du dich mal Lust, die Enya zu daten? Alles Liebe, deine Melanie.
Ich fände es cool für euren Namen. Den finde ich eigentlich immer cool. Und Ralph Fiennes liebe ich. Ich liebe diesen Schauspieler. Boah, ich finde den so toll. Und hier, also wo ich ihn gesehen habe, ich habe voll vergessen, dass er dabei ist. Und da habe ich ihn gesehen, ich war so, what the fuck, geil.
Ich finde halt eine Sache echt interessant bei 28 Years Later, das ist die Rolle der Isla, also der Mutterrollen von Jodie Comer, die zu Beginn, das lernen wir, also erfahren wir, irgendwie krank ist. Die liegt im Bett und ich möchte jetzt hier aus Spoilergrund nicht sagen, was sie dann hat, das kommt dann hinterher raus. Es ist aber was Körperliches, was sie hat. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich fand die Idee total spannend. Wir wissen natürlich, wie die Helden reagieren in dieser Zombie-Welt. Aber seien wir mal ehrlich, wenn hier bei uns so eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, ich glaube, die meisten würden ja auch wirklich, selbst wenn sie sich retten können, irgendwie, was ich depressiv werden oder irgendwas Psychologisches, weil diese Welt ist einfach geht für die Hunde. Und ich fand es total spannend zu Beginn, dass ich zumindest die Illusion hatte, dass das ihr Problem ist, dass sie eine, ich nenne es mal, psychologische Krankheit hat, dass es ihr einfach schlecht geht, weil sie mit der, um es mit der Schule des Manitou zu sagen, mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Ich fand es dann leider ein bisschen, nicht uncharmant, aber bisschen unbefriedigend dann zu Ende erzählt mit ihr, also was sie dann hat, das fand ich schade, weil ich dieser psychologische Aspekt, den fand ich halt unglaublich spannender als das, was es dann letztlich war. Johannes, kannst du verstehen, was ich damit meine? Oder kannst du zumindest so tun, als ob?
Kann ich nachvollziehen. Ich bin, ich habe, glaube ich, keine große Position dahinter. Ich war eigentlich dann doch froh, dass es nichts Psychisches ist, weil sonst wäre es wieder so eine. Also die psychische die Darstellung psychischer Erkrankungen in Filmen ist gelinde sagen problematisch, weil also wir wissen, wie viele irgendwie immer, wenn eine Psychiatrie dargestellt wird, das ist also das werden ja immer wirklich furchtbare Klischees von psychisch erkrankten Menschen gezeigt und dementsprechend bin ich glaube ich eher froh, dass es nicht das ist.
Okay, Melanie.
Ich dachte irgendwie zuerst, dass sie an Migräne leidet, ganz ganz am Anfang. Weil ich hab mich da gesehen. Ich dachte, das bin ich, weil so sehe ich aus. Aber ich bin okay damit. Ich denke, ich bin okay damit. Weil ich fand es dann eigentlich auch ganz interessant, so dieses, wir sagen jetzt nicht genau, was sie hat, aber halt, man ist halt so hilflos letztendlich, weil man halt die Mittel nicht mehr hat, um diese Krankheit irgendwie behandeln zu können. Und das, also da ist wieder so eine Aussichtslosigkeit drin. Aber ich verstehe irgendwie deinen Punkt auch, Stu, weil ich weiß gar nicht, hatten wir überhaupt schon mal in dieser Reihe überhaupt mal so jemanden, der jetzt zum Beispiel einfach total depressiv war und dann, das hatten wir glaube ich gar nicht, oder?
Nee, also ich meine, beim ersten Teil ist es halt auch schwer machbar, weil quasi die Hauptfigur ja frisch aufgestanden ist mit uns Zuschauern.
Ja.
Und ich verstehe auch den Punkt, den Johannes da angesprochen hat, aber ich fand es einfach mal interessant, das wäre eine Chance gewesen, halt mal und auch mal diese Art der Bedrohung und der Belastung vor allem kennenzulernen. Dann, wenn ich an Zombie-Filme denke, dann denke ich halt eben, die Belastung ist halt andere Menschen und Zombies, ne? Aber so das Seelenleben, ich glaube, das wird ja auch wirklich dann zermalmend.
Ja, weil das ist doch eigentlich auch richtig realistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach keinen betreffen würde. Ich habe das Gefühl, dass richtig viele Leute davon betroffen wären, wenn es halt wirklich zu was kommen würde.
Ja.
Hat man ja irgendwie schon bei Corona ansatzweise gemerkt, wenn du einfach in der Quarantäne bist, ne? Isolation.
Ja, also das ist auch für mal, also ich verstehe zum Beispiel den Kritikpunkt beim ersten Teil ist ja immer, dass er im letzten Akt komplett steil geht mit diesen komischen Army-Leuten, die da nach einem Monat schon irgendwie ihr eigenes Reich rausgerufen haben. Gebe ich. Ich muss aber sagen, Leute, dieser Rage-Virus, es funktioniert halt einfach, sobald du einen Partikel nur in dein Auge reinbekommst, verwandelst du dich innerhalb von 10 Sekunden in so eine reißende Bestie. Stellt euch mal vor, das wäre uns wirklich passiert. Wir wissen, wie es bei Corona passiert ist. Und das war in Anführungszeichen nur eine, wenn man Pech hat, tödliche Grippe. Ne? Also jetzt mal ganz einfach gesprochen. Deswegen finde ich das, was sie da machen, irgendwie, ich möchte es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem realistisch. Ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie halt aufgesetzt wird. Und ich frage mich halt, wenn du in so einer Welt lebst, das macht ja auch was mit dir. Ne? Aber ich muss mich ja andauernd entschuldigen, weil ich immer jemanden vergesse. Für 4 Mann ist das echt nicht einfach. Deswegen Valentin, was hast du noch dazu zu sagen?
Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und bin da jetzt gerade so ein bisschen, ich finde eigentlich die Krankheit, die sie dafür jetzt gewählt haben, worum es sich handelt bei ihr, das finde ich eine Entscheidung, die erstmal so ein bisschen platt daherkommt, aber dann mit der wirklich, finde ich, sehr gebotenen Ernsthaftigkeit und Würde in diesem Moment erläutert wird oder beschrieben wird. Mir geht dann tatsächlich nur dieser Aspekt, dass diese Krankheit, ja, so viel sei mal verraten, dass die auch nie heilbar war oder zumindest nach allem, was wir wissen, und dass dieses Wissen selbst schon vor dem Ausbruch der Krise, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich es nennen soll, Grippe, wie, Krise, Apokalypse ist ja was schon stattgefunden hat, dass dieses Wissen nie existierte. Mhm. Und dass es somit dann mehr oder weniger ziemlich sinnlos ist, einen Doktor aufzusuchen, der das womöglich nicht heilen kann. So viel sei mal verraten, dass versucht wird, die Krankheit zu heilen, aber ob das gelingt, gestaltet sich als schwierig bei so einer Krankheit. Und ja, man hätte es natürlich auch so wählen können, dass was psychisch mit ihr ist, was sich dann, was vielleicht, das wäre vielleicht eine schöne Idee gewesen, sie hat eine psychische Krankheit und die muss sich dann innerhalb dieser Gemeinschaft, muss sich dann was verändern, damit so eine Veränderung in ihrem Wesen dann bewirkt wird. Weil klar, wenn du die ganze Zeit auch nur in so einer Isolation lebst, dann macht das natürlich auch was mit der Psyche. Das ist logisch, haben wir jetzt auch schon so, ne, einigermaßen medizinisch eruiert. Und das hätte man natürlich auch erzählen können, aber ich fand das auch mal ein Aspekt, der, ja, den man auch im Kino nicht vernachlässigen sollte.
Okay.
So, also diese, wir müssen jetzt die ganze Zeit so doof drum herum reden, aber an dieser Krankheit, da leiden doch auch schon einige Menschen dran und deshalb fand ich das an und für sich keine schlechte Wahl, das so mit ihr zu erzählen.
Wir haben ja gerade eben schon auch gesagt, dass die Zombies Updates haben. Also ähnlich wie jetzt in, ich glaube, Zombieland gibt's ja auch schon Update-Zombies. Ich glaube, bei Walking Dead, ich habe nicht alle Staffeln gesehen, gab's ja auch irgendwann Zombies, die ein bisschen was anderes machen. Das haben wir hier jetzt auch. Passenderweise heißen diese Super-Zombies jetzt Alphas. Ne? Also, ja, ich sag dazu jetzt nichts. Ich kenne halt Alex Garland nicht persönlich, aber so, wie er so drauf ist, ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff Alphas auch relativ, ja, keine zufällige Wahl war. Ich fand ein paar Sachen echt ganz cool. Gerade wenn der Alpha halt zulangt, dann sind wir halt wirklich im exploitativen Bereich des Films. Und das ist auch dann die Momente, wo man auch sagen kann, jo, jetzt sehe ich auch, warum er die FSK 18 bekommen hat. Übrigens, er startet auch ungekürzt in den deutschen Kinos. Aber es gab dann auch so Momente, wo ich mir dachte, puh, irgendwie hätte ich das nicht gebraucht. Und ich sag's jetzt einfach mal, aber es gibt ja auch Schwangere infiziert, was ja auch Sinn macht. Das ist ganz klar. Ne? Wenn du halt schwanger bist, du wirst dann irgendwie angefallen, gebissen, dann kann es halt passieren. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an das Remake von Dawn of the Dead von Zack Snyder, wo es ja auch so eine Babyszene geht. Ich sage nicht, dass es sowas hier auch gibt, also ne, nicht gleich ärgern, aber es ist schon, es steht schon im Raum, Infizierte und Schwangerschaft und Babys. Und es gibt eine Szene zu, ich fand die nicht schlimm, ich hätte es aber nicht gebraucht. Valentin, wie war es bei dir? Hast du schon das Gläschen Hip-Baby-Brei bereitstehen für den nächsten Teil, weil es dir so gut gefallen hat?
Nee, es gab bei uns ja leider auch überhaupt nichts zu snacken dort, wo wir den Film gesehen haben. Deshalb, ja, gestaltete sich das etwas schwierig. Ja, es war für mich erstmal ein bisschen irritierend, weil diese schwangere Infizierte, die kann man natürlich dann auf zwei Art und Weisen interpretieren, dass sie entweder noch bevor sie infiziert wurde, schwanger war oder erst danach. Und letzteres hätte ich dann wirklich sehr komisch gefunden, dass die Infizierten sich weiter vermehren. Weil das für mich überhaupt nicht in deren Verhaltensschema passt. Also die scheinen für mich keinerlei wirkliches Gruppendenken oder eine Art von normativen Strukturen zu haben, überhaupt nicht. Also ja, sie halten schon irgendwie zueinander, was im zweiten Teil auch so ein bisschen merkwürdig ist, dass dann ja der Vater die ja eigentlich doch schon infizierte Mutter beziehungsweise Ehefrau angreift. Also sie ist ja auch infiziert, nur hat sie keine Auswirkungen, aber er greift sie dann trotzdem an. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, vorher haben die sich nie angegriffen. Jedenfalls, diese Szene war zweifelsohne sehr interessant. Ja, sie war interessant. Ich würde da jetzt gar nicht so wirklich mit einem Daumen nach oben oder Daumen runter gehen. Das muss auch mal sein, dass man ja, das einfach nur interessant finden kann, ohne jetzt da so richtig das zu werten, finde ich.
Johannes, hast du beim Film mitgehechelt?
Ich finde so unterschiedliche Gegnerarten, das hat ja immer so was bisschen so eine Videospiellogik. Das gilt ja auch für andere infizierten Filme, gilt natürlich auch für The Last of Us. Da haben wir ja auch die unterschiedlichen Namen im Videospiel, die dann ja auch eine Serie aufgegriffen werden. Was vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, dass dieses Prinzip der Alphas ja in Zack Snyders Army of the Dead schon eigentlich aufgegriffen wurde. Aber kann man natürlich sagen, hier wurde es besser gemacht. Aber es ist jetzt auch keine Überraschung. Auch wenn ich sagen musste, beim ersten Mal, ich hatte durchaus Spaß mit Army of the Dead, aber als ich dann nochmal reingucken wollte, habe ich den abgebrochen, weil ich dann doch keinen Bock mehr hatte.
Ja, ich verstehe. Melanie, Zombie-Babys, wie süß findest du sie?
Also ich fand diesen Moment irgendwie auch auf eine Weise faszinierend, da stimme ich euch irgendwie zu. Was mich halt stört, ist irgendwie so ein bisschen die Logik. Und ja, jetzt komme ich mit der Logik.
Dann schwing mal bitte.
ich bin einfach verwirrt davon und weil es irgendwie so ein bisschen, finde ich, nicht ganz dem entspricht, was so die Logik von der Reihe bisher war.
Meinst du das jetzt, wie die Infizierung funktioniert, oder?
Ja, genau, ja.
Also
ich habe das Gefühl, da werden sich viele ein bisschen dran aufhängen.
Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Logikfetischisten sich an sehr vielen Dingen hier aufhängen werden. Das ist mir jetzt schon klar. Aber
ja, weil es wird dann versucht auch zu erklären und dann gibt es halt so einen lapiden Satz, so einen Laschen, so von wegen, ach.
Die Plazenta.
Daran lag es. Ach, die Wunder der Plazenta.
Ja.
So, und das ist halt, das fand ich auch wieder so ein bisschen ungeschickt. Scheinbar wollten die aber unbedingt dieses Baby haben.
Jetzt, wo ich mich an diesen Moment erinnere, Stichwort Plazenta, finde ich, war das völlig unnötig einfach. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwer in den vorangegangenen Filmen so wirklich feste Regeln der Infektion mal so laut verkündet oder niedergeschrieben hat, von wegen so und so läuft das jetzt. Nein, es wurde halt mal grob irgendwie gesagt, ja, also es verbreitet sich nicht über die Luft, es geht übers Blut. Hauptsächlich.
Ja, auch Speichel, und, das ist ja auch ja, noch.
Also allgemein,
genau.
Deswegen ist die Verbreitung ja so krass auch. Das war im zweiten Film halt ganz zentral auch. Ja. Durch einen Kuss ist das.
Genau, und im ersten Teil kommt ja Brandon Gleeson ein Blutstropfen ins Auge, das reicht dann auch aus. Ja.
Ja, und da, also allein das so. Und dieses Baby kommt da gerade aus dieser Frau raus.
Ich habe es halt so verstanden, dass sie vermutlich halt schon schwanger war und dass jetzt nicht die Infizierten irgendwie heimlich in einem Wald eine Orgie geschoben haben. Das glaube ich jetzt nicht.
Ja, aber das ist nachträglich auch nochmal. Ja. Also in diesem Moment, wo diese Geburt passiert.
Also das Baby hat halt, glaube ich, schon eine Bewandtnis und einen Grund. Den werden wir vermutlich auch erst im zweiten oder dritten Teil dann wirklich herausfinden. Aber ja, es war...
Ja. Oder das Baby ist auch immun.
Das kann auch sein. Allgemein fand ich es aber ganz schön an dem Film, dass das Thema Gegenmittel überhaupt gar keine Rolle spielt. Das ist so, okay, vergiss es, das war's. Ne? Es ist vorbei, wir müssen uns jetzt damit arrangieren. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was ich auch schön fand an dem Film, hat mir etwas beigebracht. Ich bin ein bisschen schlauer aus diesem Film rausgekommen. Das finde ich immer sehr schön, wenn wir Filme das schaffen. Denn, und nennt mich ein Quacksalber. Aber für mich hat 28 Years Later eins klar gemacht, das wahre Monster ist nicht unbedingt das Monster. Das wahre Monster kann auch der Mensch sein. Und das ist natürlich eine unglaubliche Erkenntnis. Romero klatscht gerade in seinem Grab. Und das muss man auch mal sagen, also finde ich zumindest, der Film, der ballert einen damit schon zu. Also es gibt relativ viele Momente, in denen man halt so ich nenne es mal Archivaufnahmen arbeitet. Wir sehen also eine Szene von einer historischen Schlacht oder von irgendeinem alten Film, der eine historische Schlacht zeigt. Konträr dazu halt eben Action-Momente. Ja. Und das ist, Überraschung, nicht subtil, aber ich fand's gut. Ich fand, dass der Danny Boyle das sehr schön eingearbeitet hat, weil jede dieser Momente, jeder dieser Einstellungen auch bei mir was ein Gefühl evoziert hat. Und das war meistens immer das Gefühl von, dass ich eingeengt bin, ja, von dieser Bedrohung, von dieser Dringlichkeit. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Und vor allem, er hat auch immer wieder Szenen und Momente drin, die würde ich, und das ist das höchste Qualitätsmerkmal für einen Horrorfilm für mich, die würde ich als albtraumhaft beschreiben. Es gab wirklich Szenen, Momente, wo ich dachte, ich bin gerade wirklich in einem Albtraum. Ich kann das, was ich sehe, gar nicht so richtig fassen. Ich kann erkennen, was passiert. Ich kann auch verstehen, was passiert. Aber es fühlt sich trotzdem so entrückt, so irreal an. Und fand ich großartig. Melanie, was sagst du denn dazu?
Also ich stimme dir dazu, auch dieser Schnitt, und es war alles, also man hat sich die ganze Zeit gefragt, warum sehe ich das, was sehe ich hier eigentlich? Und das war auch so dieser Moment, wo ich dir zustimme, es war wirklich albtraumartig. Was ich auf jeden Fall auch noch an diesem Film richtig loben möchte, ist das Sounddesign. Oh ja. Ist so krass gewesen, weil das auch wirklich sehr, sehr viel auch zu diesem Unbehagen und auch diesem Gefühl von einem Albtraum beigetragen hat. Und was ich auch gut finde, ist, dass man hier mal eine andere Musik gemacht hat. Man ist hier einfach so ein bisschen musikalisch schon mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als, weil der erste Film hatte natürlich sehr signifikante Musik, aber der zweite hat dem so ein bisschen nachgeeifert und auch sehr viele Themen übernommen. Und hier versucht man mal dieser dritte Teil musikalisch gesehen so seine eigene Schiene zu fahren. Das fand ich eigentlich auch ganz cool.
Ja, also allgemein muss ich sagen, die Musik, die haben wir noch gar nicht angesprochen, vielleicht machen wir es gleich noch, aber da war ich auch hin und weg. Die Musik fand ich wirklich richtig, richtig großartig. Und natürlich habe ich mir aufgeschrieben, wie die beiden Jungs heißen. Nein, habe ich nicht. Aber es war, glaube ich, irgendwie so ein Kollektiv an Musikern, die das gemacht haben. Und ja, fand ich großartig. Aber Valentin, was sagst du denn zu der Albtraumhaftigkeit des Films, beziehungsweise zu dem anderen ganzen Schnöpkes, den ich gerade erzählt habe?
Ich wollte es auch sagen. Es sind ja jetzt schon ein paar Punkte, die da jetzt zusammengekommen sind und zu denen ich auch auf jeden Fall was sagen möchte. Erstmal vielleicht zu dem, was du gelernt hast heute, Stu. Ja, du hast ja auch noch nicht ausgelernt mit 42 Jahren. Das ist eine sehr schöne, bescheidene Eigenschaft, die ich wertschätze. Dass der Film also aufzeigen würde, dass das wahre Monster der Mensch ist.
Überraschung, das machen die meisten Zombiefilme.
Ja und nein.
Wie wird machen du? Eigentlich fast jeder ernstzunehmende Zombiefilm macht das. Wenn man mal ganz ehrlich ist.
So. Also. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist meistens in 98% der Fälle die Kernbotschaft jedes dystopischen, jedes Postapokalypse-Filmes. Ja, also ich denke da immer ganz gerne an was sehr Altes und an einen sehr alten Film zurück. Der Omega-Mann mit Charlton Heston, wo dann es auch humanoide Gegner gibt, die sich da in dieser Postapokalypse herumtreiben und wo dann aber, und das ist ein Aspekt, den ich da wirklich sehr mag, wo die Grenzen zwischen dem Menschsein und dem Nicht-mehr-Menschsein sehr schön verschwimmen. Das ist was dieser Film, finde ich, hier jetzt 28 Years Later, nur ankratzt, aber nicht so wirklich richtig erzählt. So, und die beiden Vorgänger haben, finde ich, den Aspekt, dass der Mensch in Wahrheit das Monster ist, sehr viel besser erzählt. Gerade dann eben diese ganze Sequenz in dieser militärischen Villa, möchte ich sie mal nennen, im ersten Teil, wo ja eine total spannende soziale Dynamik einfach reinkommt und eine so passende und aber auch irgendwo authentisch und passend ist das, dass sich die Leute dann da denken, ja, wir sind hier nur Männer. Und irgendwie die Welt scheint vorbei zu sein. Ja, was haben wir denn jetzt sonst? Wie wollen wir denn weiter fortfahren? Ja, gut, dann, also wenn da jetzt zwei Frauen sind, ne? Ich möchte das jetzt auf gar keinen Fall irgendwie rechtfertigen, schönreden, was auch immer. Aber das ist eine an sich, das klingt jetzt so doof, aber es ist eine Art verständliche Logik. So möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken, ja? Die sehr kritikwürdig ist. Der zweite Teil baut diesen ganzen das Militär ist böse Aspekt dann noch sehr viel weiter aus und ich finde, dann wird es auch echt ein bisschen Holzhammermäßig. Das habe ich hier sehr vermisst, dass mal so ein bisschen Gesellschaftskritik hier reinkommt. Die habe ich hier, wenn ich mal so drüber nachdenke, wirklich nicht großartig gesehen.
Ich würde jetzt gar nicht sagen Gesellschaftskritik, aber allgemein, es gibt ja den Moment, wenn zum Beispiel der Vater erzählt, was sein Sohn auf dem Fest dann gemacht hat und er lügt ja. Also,
ja,
ne? Also das ist schon...
Wollte ich gerade zu kommen. Aaron Taylor Johnsons Charakter ist jetzt nicht der strahlende Ritter so, aber das war mir zu wenig einfach so, weil er ja auch die meiste Zeit lang über nicht zu sehen ist, wird das am Anfang so ein bisschen erklärt, okay, das ist jetzt nicht so ein netter Typ. So, und dann geht es halt weiter Richtung Abenteuer und Zombies und dann kommt halt irgendwann die Sequenz mit Ralph Fiennes, die für mich der Höhepunkt des Filmes ist. Aber, naja, und es gibt natürlich dann noch einen Charakter, der auftaucht und der mir wahnsinnig auf die Nerven ging, der zum Militär gehört, kann man ja sagen. Aber der, der wirkte für mich wie eine Karikatur, dieser Schwede, Erik. Es gab einen Witz, den ich mochte, muss ich sagen. Den Smartphone-Witz, den fand ich so ein bisschen, ja, so, okay. Habe ich geschmunzelt, ja. Aber das meiste, was er sagt, ist irgendwie gewollt witzig und dann nicht so richtig ernst zu nehmen, leider.
Okay.
Für mich.
Johannes, ich hol dich noch mal ab und du bist jetzt ins Boot. Also, es ging ursprünglich mal um die Thematik, dass hier erzählt wird, der Mensch kann das wahre Monster sein. Und wir hatten noch ein bisschen die Rede über die Albtraumhaftigkeit des Films. Was hast du noch hinzuzufügen? Erhelle uns. Ich bin mir sicher, jetzt kommt von dir was ganz Großartiges.
Ich fange erst mit dem Albtraumhaften an, weil ich finde, das macht der Film unglaublich gut. Ich finde, wenig Filme schaffen, also wir leben ja in einer Gesellschaft und die hat viele Probleme, aber es ist großartig, dass wir uns auf gewisse Sachen geeinigt haben, weil wir können auf die Straße gehen und werden nicht einfach erschossen, in der Regel.
Kommt auf den Bundesstaat
an. Das kommt auf den Bundesstaat an, aber das fällt ja in solchen Szenarien weg. Das finde ich auch, das schafft die The Purge-Reihe in den besten Momenten, diese Angst vor dem Gesellschaft- und Zivilisationsverlust. Und ich finde, das wird hier auch geschaffen. Weil ich kann natürlich auch einfach joggen gehen und bin sicher, das geht in dieser Welt nicht. Sobald du draußen bist, ist Wildnis. Das ist quasi das, dieses tierische Überleben. Diese Angst, jederzeit überfallen, umgebracht zu werden, immer auf der Hut sein zu müssen. Das haben wir zum Glück nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben. Und das finde ich, transportiert dieser Film unglaublich gut. Diese Angst, in den Wäldern zu sein, immer auf der Hut zu sein, immer die Befürchtung zu haben, dass sich irgendjemand umbringt. Und zwar sei es Infizierte oder, und das kommt natürlich auch wieder in allen möglichen Apokalypse-Filmen zu, dass einfach Leute, die scheiße sind, dich irgendwie überwältigen oder überfordern wollen. Das ist ein Thema. Dazu möchte Valentin kurz was sagen.
Ja, doch. Ich frage mich jetzt wirklich so ein bisschen, wo du das gesehen hast, dass da eine Art von Kritik an dem nicht infizierten Menschen zum Tragen kam, jetzt abseits von Aaron Taylor Johnson, aber das ist für mich nicht so richtig.
Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Es ging diesen Zustand, diese Welt, wo man drin existiert. Also im Dorf ist man sicher, abseits davon ist die absolute Hölle auf aber Erden.
Da
das finde ich transportiert der gut.
Als für mich ein Film, der das besser gemacht hat, dann einfach mal Civil War erwähnen, der von Alex Garland gedreht wurde, der ja hier am Drehbuch auch mitgeschrieben hat, weil ja, es ist natürlich dann ein ganz anderes Szenario, muss man sagen. Es ist sich ähnlich, aber doch letzten Endes ganz anders, dass dort halt in Civil War wirklich nur die Gesellschaft zerrüttet ist und dass man jetzt keine unmenschlichen, tierischen Aspekte so in völlig absurder, wahnsinniger Art und Weise vorfindet, ja, dass Blut gespuckt wird und so weiter. Aber es gibt dann natürlich auch so ein paar schräge Vögel in dem Film, so möchte ich es mal harmlos ausdrücken, die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Rücksicht auf Menschenleben nehmen. Aber das finde ich halt spannender, denn das zeigt für mich so ein bisschen, dass sobald es einmal zu einer Krise kommt, es ganz, ganz schnell gehen kann und es nicht noch irgendwelche weiteren Symptome bedarf, wie jetzt eben dieses Virus, dass Menschen sich radikal ändern können, wenn Gefahren drohen, radikal ändern können und dass normative Strukturen ganz, ganz schnell zerbrechen können und dass dann nichts mehr von dem übrig bleibt, was mal gesetzt wurde und was als richtig und gut galt. Das hast du hier halt nicht, weil die Infizierten können ja nicht richtig denken. So hat es für mich den Anschein. Das sind halt wie wilde Tiere. Und dann habe ich da halt nichts weiter so richtig zu gesehen. Ich habe es ja auch vorhin so ein bisschen angekratzt. Also gesellschaftskritisch passiert mir da echt zu wenig, falls du das jetzt so auch in deinem Statement drin beinhalten haben solltest.
Nee, das wäre jetzt der nächste Punkt. Also A, würde ich ja sagen, finde ich gut, dass Alex Garland sich nicht wiederholt hat, weil er hat ja Civil War gedreht. Das ist ja schon sinnvoll, dass man den gucken kann, dass dann 28 Years Later nicht die gleichen Punkte aufmacht. Ich fand, Stu hat es ja angesprochen mit diesen Montagen, dass da irgendwie quasi das Leben in dem Dorf und das Leben in dieser Apokalypse zusammengeschnitten worden ist mit Szenen aus allen möglichen Elementen, sei es irgendwie Militär, sei es irgendwie auf Mittelalter. Das fand ich ganz interessant. Ich musste an Lucy denken, diesen Luc Besson Actionfilm, weil da gibt es so Szenen, wo Lucy quasi verfolgt wird und das wird so gegengeschnitten mit Tieren auf der Jagd. Das fand ich auch unglaublich beeindruckend. Das hat mir sehr gefallen. Und ich finde schon interessant, das wird nicht groß thematisiert, aber also ich würde sagen, das ist so Subtext, also dieses Leben in dieser vermeintlich idealen Dorfgemeinschaft, das ist ja keine ideale Dorfgemeinschaft. Das ist ja nur so ein zweckmäßiger Zusammenschluss von Menschen, die sich gefunden haben und da überleben wollen. Und das ist der Kontrakt, den die quasi geschlossen haben. Und gerade die Figur von Alan Taylor Johnson ist ja unglaublich spannend, gerade im Kontext, also da kann man dann, ist es dann vielleicht auch nicht mehr so subtil, das kann man dann verbinden in der aktuellen Situation. Wir haben die Alphas, also die werden nicht aus ohne Grund Alphas heißen, was hier so toxische Männlichkeit in der aktuellen Situation angeht. Und genau das finden wir in Alan Taylor Johnson wieder. Das ist eine unglaublich unangenehm toxische Figur, die ein ganz furchtbares Männerbild hat, was natürlich in so einer Situation Sinn ergibt. Aber, dass er sich als Sohn im Laufe des Films davon abnabelt, ist doch fantastisch. Und dass er dann zusammen mit der Mutter agiert.
Also ich finde, Aaron Taylor Johnson macht da schon einen guten Job. Ich finde, ich gebe da Johannes recht, der Vater ist jetzt keine unbedingt sympathische Figur, aber er wird für mich auch nicht so gezeichnet, als wäre es der letzte Arsch. Also das ist jetzt auch nicht. Also ich nehme den Vater zu 100% ab, der gibt sich schon Mühe. Ne? Also er versucht es zumindest. Und ich glaube, er macht einen besseren Job, als ich ihn hätte tun können. Aber es ist schon, also ich mochte vor allem halt zu Beginn, und wir lernen einiges über diese Insel kennen, einfach nur dadurch, dass wir es sehen. Ja, es wird nicht geredet, wir sehen es halt einfach. Und alleine der Moment, wenn sie halt eben von diesem, ich nenne es mal, dieser ersten Mission zurückkommen und der total stolz erzählt so, ja, das ist mein Sohn, er hat das gemacht und wir wissen, das stimmte so nicht. Der Sohn weiß es, der Vater weiß es und vor allem, das ist ja auch krass, die Dorfbewohner, die feiern ja auch so richtig. Also im Prinzip, der Sohn ist ja gerade durch eine, in Anführungszeichen, traumatische Erfahrung gegangen, ja, die vielleicht da aktuell auch zum Leben einfach dazugehören muss. Aber er wird so gefeiert, er fühlt sich damit unwohl. Da merkt man auch schon deutlich, dass Vater und Sohn dann doch sehr verschieden sind. Ne? Und da kann ich es auch verstehen, warum der Sohn auch wesentlich mehr zur Mutter oder mit der Mutter zusammenhängt am Ende, weil die sich vielleicht einfach vom Charakter her vielleicht eher gleichen. Ich meine, von der Mutter erfahren wir auch nicht so viel, aber ich finde, der Film macht es recht gut, dass er mir all das zeigt, was wichtig ist und all das, was er mir nicht zeigt, kann ich mir relativ einfach und gut zusammenreimen. Ich fand das eigentlich sehr angenehm erzählt, in der Hinsicht zumindest. So. Frau Kadi, haben Sie genügend Ihren Schreibtisch aufgeräumt?
Ich wollte nichts auch nicht sagen.
Okay, kurze Frage, allgemein mal, der Film hat ein FSK 18, ich finde, die hat dazu recht, er ist schon sehr brutal, ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Gewaltgrad irgendwie auf Level 11 zieht, es gibt auch ein paar Momente, gerade mit den Alphas, wo man sagt so, yo, okay, viel Spaß damit, wenn es dir Freude macht, aber ich fand den, also ich muss jetzt aufpassen, wie ich das sage, ich fand, der war auf eine angenehme Art hart. Also ich fand, wenn der Gewalt zeigt und wenn man Gewalt erkennt, ist sie unangenehm, aber ohne es jetzt zu sehr herauszustellen. Es ist jetzt kein Splatter-Film irgendwie, auch wenn er natürlich Splatter-Szenen hat. Johannes, wie hast du die Gewalt denn wahrgenommen?
Ich bin doch völlig abgestumpft.
Stimmt, ich vergaß, es tut mir leid. Melanie, wie hast du die Gewalt denn wahrgenommen?
Nein. Der muss sagen, für so ein, das ist ja ein Mainstream-Horrorfilm, weil die Reihe im Mainstream etabliert ist und Leute das kennen und auch die Vorverkaufszahlen in den USA ja sehr, sehr hoch sind. Auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich ein großer Erfolg. Dafür ist der unglaublich hart. Natürlich gibt es inzwischen auch andere harte Filme, die ja dann aber auch so ein bisschen im Abseitigen stattfinden. Ich muss sagen, ich fand die Gewalt manchmal hart, manchmal unglaublich exploitativ und unfreiwillig, beziehungsweise ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nicht unfreiwillig komisch, ich glaube, das soll so sein. Also wie da gewisse Leute niedergemacht werden, gerade am Ende des Films. Es ist eine herrlich absurde Szene, die wirklich schräg ist, die, glaube ich, viele auch nicht mögen. Aber neben mir saß ja unsere liebe Kollegin, die Schlogger, die auf jeden Fall das ein oder andere Mal ihren Pullover halb für ihr Gesicht hatte.
Ja, gut, also das glaube, zählt nicht.
Der Film erfüllt da den Zweck auf jeden Fall. Und muss ja sagen, das ist ein Horrorfilm und es gibt das geneigte Publikum. Das ist natürlich auch Fanservice. Wir wollen das sehen und wir wollen nicht, wie bei World War Z, ich finde ihn nicht so schlecht wie viele, aber FSK 12 Zombie-Filme, sorry, das funktioniert nicht.
Ja. Ich habe den Film ja, ich saß heute im Kino ja wirklich zwischen Valentin und Melanie und ich hatte das Gefühl, bei dir, Melanie, es gab schon so die eine oder andere Gewaltspitze, da bist du auch zusammengezuckt, oder?
Also, neben mir saß Laura.
Liebe Grüße an die Kollegin vom Bildmagazin.
Und sie, ja, irgendwann war sie so, sind sie richtig zusammengekauert und sie hat sich auch so oft erschrocken. Ich glaube, sie hat sich wirklich bei fast jedem Jumpscare erschrocken. Und ich war nur so, oh, es tut mir leid. Wow. Also ich fand's okay. Ich mochte eigentlich so sehr die härteren Gewalt. Also vor allem auch mit dem Alpha so ein paar Sachen fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ist natürlich auch schon so extrem, aber auch diese albtraumhaften Sequenzen fand ich irgendwie auch wirklich gut. Also von diesem Horroraspekt und auch, der ist schon ordentlich blutig und der ist auch schon ordentlich brutal an manchen Stellen. Für manche ist es vielleicht jetzt nicht so krass. Aber ich glaube vor allem für so Leute, die vielleicht nicht so oft so harte Horrorfilme gucken, kann der schon was.
Ich muss hier mal kurz zwischendenken. Wir haben nämlich, ich habe sie gerade in der Leitung, da Schlogger den Film ja auch gesehen hat, habe ich sie jetzt mal gefragt, Schlogger, was sagst du denn zur Gewalt von 28 Years Later? Und das ist ihre kurze Meinung dazu.
Oh Gott, das ist das Ekelste, was ich...
Hast du da die Erlaubnis?
Natürlich. Damit vielen Dank an meine werte Kollegin, die liebe Schloggi. 13. immer im Monat der 13. die neue Folge Schocker mit Schlogger. Wir werden da vielleicht eines Tages auch mal eine 28 Days Filme mal gucken, wir werden sehen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Schlogger. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, Johannes, weil ich war noch nie mit Schloggi im Kino und ich war noch nie mit Schloggi in einem Kino und habe einen Horrorfilm geguckt. Also vielleicht können wir mal irgendwie so tauschen, du bekommst die Melanie mal für eine Woche und ich die Schlogger. So, also Melanie ist eine super Kinogängerin.
Also ist du, wie du hier mit irgendwie Frauentauschen umgehst, ja, ist unglaublich unangenehm. Da distanziere ich mich natürlich.
Okay, pass auf, dann machen wir es anders. Ich bekomme Schlogger für eine Woche und du kriegst heute eben den Valentin. Aber Valentin, wie hast du denn die Gewalt in 28 Years Later wahrgenommen?
Oldenburg ist mir echt ein Stück weit zu entfernt. Sorry, Johannes. Ach ja, die ist, würde ich sagen, zweifelsohne um einiges krasser, als was man sonst im Mainstream-Kino sieht. Aber das ist ja jetzt auch bei so einem, bei dem, was auch schon die Vorgänger gezeigt haben, ist das jetzt nicht sonderlich überraschend, würde ich sagen. Ich musste jetzt gerade an einen Film denken, der vor ein paar Jahren rauskam, den ich nicht gesehen habe, der mir, glaube ich, auch etwas zu explizit wäre, nämlich The Sadness. Sollte den einer von euch gesehen haben. Der soll ja schon richtig reingehauen haben, glaube ich, gehört zu haben.
Vom Gewaltgrad her ist der um einiges expliziter und höher und drastischer als 28 Years Later, würde ich jetzt sagen. Ja.
Und dann würde ich vielleicht einfach sagen, den kann man schon gucken und sowas wie das hätten. Also wenn man erwachsen ist, volljährig und doch ein bisschen Gewalt vertragen kann, dann kommt man da, glaube ich, ganz gut durch. Ich glaube, Laura hat da nachher jetzt auch nicht... ist dann nicht röchelnd am Boden gelegen. Und The Sadness ist, glaube ich, dann schon mal was, wo man vielleicht einiges davon in der Richtung schon geguckt haben sollte, Erfahrung gehabt haben sollte und die Kotztüte vielleicht schon direkt neben sich bereitgestellt haben sollte. Aber hier gab es für mich jetzt keine so großen Ekel oder Momente, die mich traumatisiert haben nachhaltig.
Nee. Und ich saß neben ihm.
Bezüglich... Ja, aber ich habe halt nur auf die Leinwand geguckt die ganze Zeit.
Da gibt man nicht so viel Mühe, wirklich.
Ne, und dann war das eigentlich auch nicht mehr so schlimm. Naja, bezüglich dieser Sequenzen, die du so als albtraumhaft beschrieben hast, ich nehme mal an, damit meinst du dann vor allem diese, die so in Rot getränkt
unter
waren.
Unter anderem
und
auch, also waren wirklich viele, die in Rot waren auch dabei, aber es waren auch wirklich sehr viele so einzelne Momente, Frames, Anspielungen, wo ich halt wirklich sage, ich hatte so ein Albtraumgefühl und das finde ich immer sehr schön, in Anführungszeichen, mal Horrorfilm.
Ja, eines fand ich auch besonders fies, was ja tatsächlich auch als Albtraum dann dargestellt wird, wo einer dieser Slow Lows, das wird ganz schön etabliert, fand ich, dass die halt Regenwürmer verzehren, so Gewürms halt, und dann, ja, was sieht Regenwürmern bekanntermaßen doch etwas ähnlich, Schnürsenkel, und dann wird da halt am Schnürsenkel von einem lebenden Menschen mal rumgelutscht, und das hat auch richtig schöne Spannung gesorgt, für schöne Spannung gesorgt. Und das hatte dann auch sowas tierisch, eklig, albtraumhaftes. Es gibt ja auch dann so ein Rabe ist ja auch die ganze Zeit bei dem allerersten dieser Slowlows auf dem Rücken drauf. Das hat auch sowas Irritierendes, überhaupt nicht Menschliches an sich. Und das, ja, das fand ich auch gut, durchaus.
Okay. Ich habe jetzt hier noch zwei Punkte auf meiner Liste stehen, und die würde ich gerne in einem Spoiler-Part besprechen, beziehungsweise ein Ding, nämlich ich möchte gerne über das Ende reden und warum das Ende zumindest für mich auch so mit dafür sorgt, dass der Film dann so die ganz hohe Wertung bei mir verpasst. Habt ihr noch irgendwas anderes, über das ihr reden wollt, wo ihr sagt, darüber möchten wir jetzt so gerne reden, und zwar spoilerfrei, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, das in den Raum zu werfen. Ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, machen wir jetzt hier dann ein Fazit und dann nochmal ein Spoiler-Part.
Das kann man damit ja einfließen.
Ich sehe nur in freundlich nickende Gesichter und in das von Johannes. Okay, also, dann machen wir es mal ganz einfach. Fazit. Ich werde gleich noch sagen, warum es bei mir nicht ganz gereicht hat, dass ich sage, das ist ein Knallerfilm. Gesundheit.
Danke.
Aber ich war wirklich sehr, sehr, sehr angetan. Danny Boyle ist aus meiner Perspektive hat er wieder einen richtig schönen Film hingelegt. Einen Film, den ich mir noch des Öfteren angucken werde. Ich bin auch wirklich sehr stark am Überlegen, den jetzt den nächsten Tag vielleicht nochmal im Kino zu gucken. Und ich muss auch sagen, ich bin froh, ihn im Kino geguckt zu haben. Der gehört da definitiv hin. Wenn ihr mit der Reihe noch nie warm wurdet, glaube ich nicht, dass dieser Film euch jetzt eure Stimmung wechselt. Wenn ihr die Logik nicht mögt in den beiden Vorgängern, das hat der Film auch nicht. Logik ist dem Film meistens auch egal. Wenn ihr halt die Art der Inszenierung nicht mochtet, die Ästhetik, auch dann ist das nicht euer Film. Wenn ihr aber mit den ersten beiden und vor allem dem ersten wirklich was anfangen konntet, dann sage ich euch, geht ab dem 19.06. ins Kino und macht dass der Film vielleicht genauso erfolgreich wird wie der erste Trailer, der halt vor 6 Monaten rauskam. Das wäre mein Fazit zu 28 Years Later. Valentin, ich übergebe dir den Ball.
Vielen Dank. Insgesamt war ich doch schon wirklich etwas unterwältigt, was die ganze erzählerische Ebene, das Worldbuilding und dann, ja gut, das ist nicht unterwältigend, aber mich haben viele komödiantische Elemente, für mich waren es wirklich zu viele komödiantische Elemente, die mich dann immer wieder rausgerissen haben, die, finde ich, sich viel zu sehr vom Spirit der Vorgänger entfernt haben. Die Vorgänger haben für mich was auf einer etwas größeren Ebene erzählt, hier ist es ein bisschen kleiner gehalten alles. Der Film sieht wirklich richtig toll aus. Ich finde auch, was du vorhin meintest, Johannes, mit dem teilweise schlechten CGI, da würde ich jetzt nicht mitgehen. Ich persönlich mochte aber dann doch diese DV-Kamera-Optik des ersten Teils nochmal um einiges lieber, weil das habe ich so bisher wirklich, wirklich sehr selten nur gesehen. Und ich hätte mir gewünscht, dass 28 Years Later das vielleicht doch auch beibehält. Egal, der Film sieht wirklich richtig toll aus. Hat dann aber für mich wirklich gleichermaßen zu viel wie zu wenig zu erzählen, und ja, es ist irgendwie, ich bin sehr zwiegespalten noch.
Okay.
Insgesamt.
Johannes, dein Fazit zu 28 Years Later.
Ich werde mir den auf jeden Fall auch mindestens noch einmal im Kino angucken. Ich würde aktuell sagen, das ist mit Blood and Sinners der interessanteste Horrorfilm des Jahres auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Sinners habe ich dann nicht nochmal geschafft, ein zweites Mal im Kino zu gucken. Ich glaube, 28 Years Later gefällt mir nochmal besser. Das ist halt wirklich nochmal ein neuer Take auf Horrorfilme, sowohl inhaltlich als auch formal. Ich finde es etwas schade halt, dass man dem sehr anmerkt an einigen Stellen, dass es halt Fortsetzungen geben wird. Das ist so vielleicht der einzige große Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten ist das wirklich ein, ja, irres Brett. Ich bin gespannt, ob dem Mainstream-Publikum gefällt, weil der doch schon schräg und wirr und irgendwie doch so ein bisschen vielleicht am Publikum vorbei produziert und geschrieben ist. Aber es ist irgendwie das Grandiose daran.
Ich bin mir auch unschlüssig. Ich habe jetzt nur jetzt eure Meinung mir, also vorher verhält so ein bisschen angetanzt, aber von den anderen Kollegen habe ich nichts gehört. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie der ankommt. Und ich glaube tatsächlich, was du auch sagst, ich glaube, der wird sehr zwiegespalten aufgenommen werden. Ich habe jetzt schon einen Kollegen, der mir gerade eben geschrieben hat, der Film ist der letzte Scheiß gewesen. Das sehe ich natürlich auch anders. Aber ja, also ich glaube, dass Valentin, du bist, scheinst hier jetzt in Unterzahl zu sein, aber glaube mir, du wirst schon sehr bald nicht mehr alleine sein. Da bin ich, gehe ich stark von aus. Aber Melanie, ich möchte dich nicht vergessen.
Ja, heute bei der Presse fand ich auch, es war sehr zwiegespalten. Ja. Also da habe ich auch auf jeden Fall von ein paar Leuten mitbekommen, dass er das nicht mochte.
Ja, man alle.
Aber das ist doch die Qualität von Filmen. Also besser, als wenn wir da alle nachher achselzuckend rauskommen und denken, ja, war nett. Also egal, ich glaube, diesem Film wird niemand egal sein. Und das ist eine Qualität auf jeden Fall.
Auch ein.
Ja, er ist auf jeden Fall diskussionswürdig.
Ja. Ich will jetzt aber keine Diskussion vom Stapel lassen, sondern möchte jetzt erst nochmal dein Fazit hören, liebe Melanie.
Ja, ich halte es jetzt ein bisschen kurz.
Lass ruhig raus.
Ich mag ihn eigentlich wirklich gerne. Wie gesagt, erzählerisch finde ich ihn ein bisschen schwierig. Er baut halt irgendwie auf eine Fortsetzung, vor allem am Ende das fand ich auch ein bisschen, das am Ende fand ich auch.
Da reden wir jetzt gleich noch drüber, ja.
Aber da sind so ein paar Sachen, da frage ich mich wirklich, ist dieses, okay, worauf bauen wir jetzt gerade und wohin, oder was bringt diese Szene jetzt so, ja. Aber allein so diesen ganzen, was ich auch nochmal so schön fand, dieser Film hat auch nochmal so eine emotionalere Ebene aufgemacht und dann irgendwie auch schon so was leicht Philosophisches. Manche würden vielleicht sagen, es ist auch ein bisschen pseudophilosophisch, aber auch alles rund um Ralph Fiennes Figur fand ich irgendwie richtig faszinierend. Ich hoffe irgendwie, er kommt noch in den nächsten Teilen vor, weil ich fand ihn irgendwie echt cool. Und eigentlich bin ich schon wirklich gespannt zu sehen, wie es weitergeht. Ja. Also ich finde es jetzt auch interessant, dass wir jetzt halt wirklich Filme bekommen, die jetzt auch aufeinander bauen, scheinbar inhaltlich, und jetzt nicht wieder so einzelne Geschichten sind. Deshalb, ich glaube, da wurde schon eine ganz gute Foundation gelegt, sage ich mal. Und ich bin gespannt und wie gesagt, ich finde ihn vielleicht, der ist noch ein bisschen anders zum ersten, aber irgendwie doch schon ähnlich gut auf andere Weisen und auf jeden Fall besser als den zweiten, ja.
Vielen Dank. Okay, ich sage mal die zwei Punkte, die ich hier noch aufgeschrieben habe. Das eine ist eine Frage, die möchte ich ins Ende stellen, nämlich einfach, wie groß ist jetzt eure Vorfreude auf den zweiten Teil? Oder eigentlich ist es ja der vierte Teil oder der zweite Teil, ist ja scheißegal. Und das andere Punkt, das ist halt einfach das Ende. Es wurde jetzt schon von Johannes und von Melanie angesprochen und es hat mich wirklich gegen Ende gestört. Nicht das, was sie zeigen. Das, was sie zeigen, fand ich großartig. Das fand ich in seiner Absurdität wunderbar. Und weil ich mir auch dachte, das, was du, ich meine, guck, wir sind im Spoiler-Part, deswegen Achtung, Spoiler. Am Ende ist halt der Spike alleine unterwegs, ja, und trifft auf eine Gruppe von, ich nenne es mal Überlebenden, die angeführt wird von dem kleinen Jungen, der das Opening überlebt hat, nämlich Jimmy. Das erkennen wir an dieser komischen Kruzifix-Kette. So. Jetzt ist halt so, wenn jetzt einfach der Jimmy da auftauchen würde und hätte auch seine Friends dabei und die würden sagen, komm, kleiner Mann, wir helfen dir, ist ja alles gut und schön. Aber wie die halt auftreten, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es sind so edel Trainingsanzüge, die haben auch teilweise ganz absurde Waffen und machen da irgendwelche Verrenkungen. Und ich fand die Szene halt cool, weil ich mir denke, ja, sie wirkt komplett absurd. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, Leute, das ist mir too much, das ist mir zu viel. Aber ich denke mir, ganz ehrlich, die Leute würden doch wirklich so rumlaufen, wenn das der Fall wäre und die irgendwelche Gruppen machen würde, ja, wäre der nicht. Also, es ist so, es hat mich teilweise ein bisschen an Warriors erinnert, an Walter Hill, wer den kennt. Und das fand ich halt wirklich, also ich fand das toll. Was ich aber nicht toll fand, ist, dass der Film mich mit diesem Gefühl entlassen hat, so im Prinzip habe ich hier nichts wirklich erzählerisch wirklich bekommen. Es war letztlich, irgendwie kam es mir so vor, dass der ganze Film letztlich auch nur ein Prolog ist für das, was jetzt im zweiten Teil, nämlich The Bone Temple, kommt. Und es ist so ein bisschen wie beim Restaurantbesuch, wenn das Dessert halt nicht gut ist, dann ist es halt schon schade, weil dann kommt man nicht so mit diesem euphorischen Gefühl aus dem Kino. Johannes, ich bin mal wieder unschlüssig, dein Gesicht zu lesen. Ob du mir jetzt zustimmst oder ob du mich jetzt niedermachst, weil ich keine Ahnung habe. Beides kannst du gerne machen, beides ist dein gutes Recht. Aber wie hast du das Ende wahrgenommen? Und wie hast du das Ende wahrgenommen? Fragezeichen.
Also, ja, ist natürlich ein wunderbarer Fremdkörper. Also die laufen halt rum, wieso, weiß ich nicht, so britische Assi-Hooligans, die irgendwie auf Schickimicki machen. Also so habe ich das irgendwie interpretiert und sind ja völlig drüber und es passt überhaupt nicht in den Film rein und das finde ich ganz, ganz großartig. es teasert halt ganz klar was Weiteres an. Gleichzeitig kann man auch sagen, das hätte natürlich auch so eine After-Credit-Scene sein können. Ich glaube, dann hätte der Film abgeschlossener gewirkt. Ich weiß nicht, ob ich das lieber gemocht hätte. Ich finde aber, die Geschichte dieses Films ist sehr gut schlüssig zu Ende erzählt worden, weil wir hier diesen Abnabelungsprozess des Jungen von seinem Vater und von dieser komischen Kommune haben. Und das ist zu Ende erzählt. Er sagt, er will nicht mehr in diesem abgeschiedenen Ort bleiben, irgendwie quasi, ne, irgendwie, er verlässt das Dörfliche und geht raus in die ungewisse Zukunft und ja, er blickt, also es hat, finde ich auch schon, das hat so ein leicht utopisches Moment nach dem Motto, unsere Jugend kann sich vielleicht auch von den Sünden der älteren Gesellschaft vielleicht lossagen. Die Jugend ist die Zukunft, um das ganz platt und pathetisch zu sagen.
Aber kurze Frage an dich. Hast du so auch das Gefühl, dass dieser Jimmy, gespielt von Jack McDonnell, übrigens auch der Schurke, der war ja in Sinners, ne?
Jack O'Connell? Jack O'Connell.
Oh, pardon. Sorry. So, tut mir leid. Entschuldigung an alle Iren.
Warte, das war der Dance Vampire?
Genau, das war der Obervampire aus Blood and Sinners, ja.
Ja.
Aber der wurde ja schon auch im Laufe des Films immer wieder so angeteasert, so mit irgendwelchen Schriften, wo halt eben Jimmy steht und es war klar, das ist halt der Jimmy vom Anfang, der kleine Junge. Und du fragst dich auch so, gut, wo ist der kleine Junge? Ich dachte am Anfang, vielleicht ist es ja Aaron Taylor Johnson, da ist ja Jamie, dachte ich,
ne? Ich auch vielleicht ist da. Das,
aber ja. Nein. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, dass Jimmy der menschliche Bösewicht ist, nachher noch. Also, weil ich fand's halt so krass, du siehst halt, wie sie diese Infizierten halt aufmischen und wirklich teilweise bestialisch abschlachten. Das war auch wieder so ein Moment so, das wahre Monster ist der Mensch, ja? Und das sah nett aus, das war auch blutig, aber das war so das erste Mal, wo ich im Film dachte, wenn die halt gegen Infizierte kämpfen, die Infizierten tun mir gerade echt leid. Die Leute haben gerade zu viel Spaß daran, diese Infizierten kalt zu machen. Und deswegen ist meine These, Jimmy ist der Bösewicht dieser Trilogie.
Er ist also Negan.
Negan war der mit dem Baseballschläger, ne? Okay.
Ja, irgendwie dachte ich gerade daran, keine Ahnung.
Ja, also ich habe jetzt keine Beweise, aber so rein oder so vom Gefühl her glaube ich, dass Jimmy halt, der wird im zweiten Teil der Ersatzpapa werden von Spike vermutlich und dann wird Spike irgendwann erkennen, der ist doch nicht so cool. Dann wird der echte Papa, also Jamie, dann versuchen ihn zu retten, nehme ich mal stark an. Und dann wird es wahrscheinlich eine Situation geben, wo, wisst ihr was, ich schreibe jetzt mal den zweiten, dritten Teil zu Ende.
Mensch, Sebastian, warum spoilerst du uns jetzt gerade den ganzen Film?
Nee, dann wird, ich würde es nicht als wird, Spoilern
dann wird,
bezeichnen.
Dann wird Jamie, Ruhe, der König redet. Dann wird Jamie vermutlich sterben, ja, von Jimmy und am Ende kommen wir dann zur großen Climax, wo Spike gegen Jimmy ist. Vielleicht ist dann Spike noch ein paar Jährchen älter, ich weiß es nicht. Das wäre meine Theorie. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Valentin, bitte, habe ich unterbrochen.
Ja, aber ich habe ja auch dich unterbrochen.
Das tut man nicht böse.
Alles gut. So wie du das jetzt prognostiziert, wie es kommen könnte, muss ich sagen, das lässt mich aber ganz schön kalt. Nichts gegen deine Fantasie, du, aber das klingt doch irgendwie, das klingt arg ausgelutscht irgendwie, finde ich, muss ich leider so sagen. Dieser dann Reveal, dass es sich bei dem Typen, der da mit dem verkehrt herumgehangenen Kreuz am Ende um den Jungen ganz am Anfang handelt, der da erst die Teletubbies guckt und sich dann dort im Keller oder was das ist, versteckt, den muss ich sagen, den habe ich jetzt tatsächlich erst gecheckt, denn da ist mir während des Filmeschauens nicht so richtig aufgefallen, dass das ein und die gleiche Person ist, aber da muss ich ehrlich sagen, so what? Also das stellt den Film jetzt für mich nicht sonderlich anders dar, das ist dann halt ein Deus Ex Machina, der ja, wie du auch natürlich ganz richtig analysiert hast, Johannes, überhaupt nicht vom Vibe da so reinpassen will, ja, diese Gruppe hat so was leicht Hippiehaftes irgendwie, ja, das steht natürlich auch in einem ganz argen Kontrast zu der Dorfgemeinschaft, die wir bisher getroffen sind. Und für mich widerspricht der Film sich da dann auch innerhalb von wenigen Momenten einfach direkt selbst, weil er erst den Spike sagen lässt, ja, also ich sag mich jetzt hier los von der Dorfgemeinschaft und lieber Papa, ich brauch dich nicht mehr und hier hast du noch das Baby, um das Baby kann ich mich natürlich jetzt so nicht kümmern, das wird nach Hause verbracht und ich zieh jetzt allein los. Warum wird auch nicht so richtig klar, also für mich war da so die maßgebliche Motivation, er will irgendwie mehr von der Welt sehen. Ja gut, aber du bist auch halt wirklich mehrmals fast gestorben. Mir wäre es jetzt nicht wert unbedingt, ja. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil das Zuhause von dem natürlich nicht so geil ist und er mit seinem Vater gebrochen hat. So, das etabliert der Film dann ja, dass er jetzt alleine losziehen will. Und dann, nachdem da Jimmy und seine Gang auftauchen, sagt er auf einmal, yo, da schließe ich mich doch auch euch lieber an. So, und was denn jetzt? Alleingänger oder doch in der Gruppe so? Das fand ich dann auch etwas schwierig. Diese Kills, wie sie dann da ganz zum Schluss inszeniert werden, ja, einigermaßen beachtlich doch, ziemlich überdreht, aber jetzt auch nicht so komplett, dass sie nicht zu der vorherigen Action passen würden. Die ist halt auch sehr explizit. Insofern ist das, tut sich da nicht so viel auf der Exploitation-Skala. Aber es hat sich für mich einfach nicht richtig geschmeidig so rangefügt. Es wäre vielleicht sehr gewöhnlich gewesen, wäre der Film dann einfach so geendet, dass er da den letzten Pfeil dem Infizierten direkt so in den Kopf oder in das Herz schießt und dass man dann sagen kann, jo, er ist zum Meisterschützen geworden und er braucht die väterliche Erziehung überhaupt nicht mehr. Aber für mich hätte der Film durchaus an diesem Punkt enden können. Das hätte es für mich sein können. Das hat es für mich nicht besser gemacht, dass da dann dieser Jimmy nochmal um die Ecke kam.
Melanie, wie war es bei dir? Hast du auch die Wahrnehmung dann am Ende gehabt, dass du letztlich nur einen Prolog gesehen hast oder hat es anders auf dich gewirkt?
Ja, ich glaube, ich hätte das mit der Endszene auch lieber gehabt, dass sie wirklich in den Credits gezeigt wurde. Also wo sie Johannes es gerade erwähnt hat, hatte ich auch direkt dieses
Wer
Gefühl, ja,
hier?
Ich glaube, ich hätte es lieber in den Endcredits gehabt.
Ja.
Also einfach, dass es auf der Note mit Spike endet, wie er jetzt eben alleine ist und wie er sich alleine durchschlägt und dann einfach so ein bisschen auch wie bei Sinners auch nochmal so dieses nice to have. Oder es ist ja ganz oft bei Endcredits so, dass sie halt den nächsten Teil ankündigen.
Ja, also wie gesagt, bei Sinners finde ich, sollte die Credit-Szene oder die Mid-Credit-Szene hätte eigentlich nicht dahin gehört, die gehörte eigentlich am Ende des Films.
Ja, aber gut.
Gut, wie sieht es denn jetzt aus mit eurer Vorfreude auf den zweiten Teil, 28 Years Later, The Bone Temple? Der wird ja gedreht oder wurde bereits abgedreht von Regisseurin Naya Da Costa. Die hat ja leider durch The Marvels sehr hart leiden müssen, zumindest ihr Ruf. Sie hat aber auch den, wie ich finde, durchaus sehr schönen Candyman gedreht, also das Remake von vor ein paar Jahren, wo auch Jordan Peele produziert hat. Deswegen bin ich da durchaus, also ich glaube schon, dass die Frau wirklich was Solides auf den Tisch bringen wird. Jetzt ist bei mir so, nach dem Ende jetzt von dem ersten Teil, 28 Years Later, ich habe schon Bock auf den zweiten Teil. Ich fände es aber gar nicht so schlimm, wenn sie jetzt nochmal verschieben würden. Also ich habe jetzt nicht so den Heißhunger auf den nächsten Teil. Ich kann euch auch gar nicht sagen, warum. Ich bin sehr zufrieden aus dem Kino gekommen, hat eben mit ein paar Kritikpunkten, die wir jetzt hier mehr als ausgiebig auch dargelegt haben. Aber ich bin jetzt nicht so richtig heiß auf den, ja, auf den zweiten, oder auf den dritten Teil. Auf den zweiten Teil, sorry. Johannes, wie ist es bei dir?
Ja gut, ich finde, Naya Da Costa The Marvels vorzuwerfen, ist Quatsch, weil in so einem Studiosystem kann selbst der beste Regisseur, die beste Regisseurin halt nichts ausrichten. Also wir haben das bei Craven gesehen, G.C. Chandler ist auch ein großartiger Regisseur, der tolle Filme gedreht hat und dann kam halt The Craven draus. Craven hat da raus. Candyman fand ich auch ganz, ganz großartig. Bin mal gespannt. Der ist es halt ein relativ konventionellerer Film, ne? Also natürlich so diese politische Message als Horrorfilm verpackt, das sehr großartig macht. Ich bin gespannt, wie irre und wild sie das dann vielleicht machen kann. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hätte aber auch gesagt, ich hätte auch keine neue Trilogie gebraucht. Also ich finde, der kann auch gut für sich stehen. Das ist halt so ein wirrer, irrer Film. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich glaube, ne, in 6 Monaten oder sowas, also Anfang nächsten Jahres soll der kommen, ne? Freue ich mich.
Alles klar. Valentin, ganz kurz, deine Vorfreude. Groß, riesig, gigantisch, epochal?
Vorsichtig verhalten, so würde ich es mal nennen. Mein das an Optimismus, was ich darin hege in meiner Erwartung, das würde ich halt vor allem auf den Untertitel dann stützen, dass es halt dann wohl wirklich ganz wichtig nochmal sich um diesen Bone Temple dreht, was ich eine wirklich super schön gefilmte Location fand, sehr also das fand ich visuell am beeindruckendsten an dem
so
Film.
Werde ich mein Interesse
und
auch definitiv umschmücken.
Ja, Und dass dann vielleicht auch gerne mal noch mit Ralph Fiennes mehr gemacht werden darf. Das würde ich doch sehr begrüßen. Wie es jetzt mit Spike und der und Jimmy und der Gang weitergeht.
Spike und seine Boys.
Daran hänge ich jetzt wirklich nicht so viel und das müsste für mich dann auch nicht weiter erzählt werden unbedingt. Von daher lasse ich mich mal überraschen, bin offen, aber auch offen dann jederzeit zu bemängeln, was es aus meiner Sicht zu bemängeln gibt.
Okay. Melanie, wie ist bei dir Vorfreude?
Doch, also ich freue mich eigentlich schon. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt aber auch noch Geduld zu warten. Also ich brauche es jetzt nicht nächsten Monat oder so. Ich kann auf jeden Fall noch warten und bin sehr gespannt. Okay.
Dann hören wir uns ja vielleicht dann vermutlich dann im Januar wieder, wenn dann eben der zweite Teil rauskommt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn ihr das hört, der Trailer zum zweiten Teil auch kurz davor steht, veröffentlicht zu werden. Da gehe ich mal stark von aus. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass der 28 Years Later finanziell erfolgreich genug wird, dass wir auch einen dritten Teil bekommen. Vielleicht besprechen wir auch den dann eines Tages mal. Jetzt sind wir hier aber erstmal am Schluss angekommen. Es wurden dann doch nur schlanke 100 Minuten. Es tut mir leid, ich hatte mehr vor, aber tja, manchmal spielen die Kollegen halt einfach nicht mit, kann man nichts für. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Bitte bewertet uns positiv. Warum? Weil wir es verdient haben und weil wir sehr sexy sind. Wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Die Melanie findet ihr unter anderem bei YouTube als Melanie Kali. Da bespricht sie gerne alte Filme und sie hat jetzt den zweiten Rambo gesehen. Die Frau wurde jetzt endlich zum Mann. Ist das nicht geil? Schön, freut mich.
Ja.
Der Johannes macht auch ganz viel Zeug. Der war jetzt auch auf dem Filmfest Emden oder Nei unterwegs. Da könnt ihr euch das Special gerne dazu anhören. Das erscheint am Freitag, also quasi einen Tag nach diesem Podcast. Der Valentin hat bei uns auch relativ viel Star Wars Zeug gemacht. Hört da gerne rein. Ich bin eigentlich immer hier. Man hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich bin dieses kleine, dicke Kind, was vor der Schule auf seine Mama wartet und hofft, dass sie mit McDonald's-Fritten ankommt. Kommt sie aber nicht. Mein Leben ist sehr traurig. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich sage danke fürs Zuhören. Dann sagt der Valentin Tschüss. Dann der Johannes und der Melanie gebührt das letzte Wort. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.